Was ist? Geht's los oder was?
Ja, weißt du, das dauert ja am Anfang immer so lange.
Ah.
Oh, das kenne ich. Das ist toll.
Ja? Wie, woher kennst du das?
Ja, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Dillim. Ah, das liebe ich. Ich feiere das jedes Mal.
Echt? Ja, ich kenne das auch irgendwoher. Erzähl mal, woher kennst du das?
Fahrradio.
Ach, genau. Und geht's jetzt gleich los dann? Das ist die Intro.
Ja, jetzt muss man hier. Ja, jetzt läuft's noch so ein bisschen zu Flächen.
Mhm.
Dann geht's los. Dann sagt der eine was.
Ah. Was zum Beispiel?
Sag zum Beispiel, hallo, hier ist Thomas.
Ah, und hier ist Hans, sagt dann der andere, oder?
Ja, ja, genau.
Und dann sagen sie, wie die Sendung heißt, oder?
Ja, ja, ja. Ah. Das sagt meistens der eine, der
Hans. Aus
Köln, glaube ich.
Ah, okay, ja, pass auf, ich mach mal nach, ja? Der sagt dann, ich mach mal, soll ich mal leiser machen? Dann soll der das mal sagen, oder?
Ja, ja, so mal.
Genau, dann wird's nämlich leiser immer, ne?
Ja, also wie die das machen.
Oh, pass auf, und dann sagt er, willkommen bei Fahrradio. Jetzt ist er aber plötzlich ganz leise, ne?
Dann sagt er, ich bin Hans.
Ah, ich bin Hans?
Und ich bin Thomas, sagt dann der andere.
Ah, okay. Ah, und dann sagt er dann manchmal, wann das ist und so?
Ja, ja, dann kommt oft. Kommt dann so ein bisschen Musik wieder.
Ah, okay, so, ja, aber das ist jetzt nicht, ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Und das findest du gut?
Oh ja, ja. Das finde ich gut.
Okay.
Ja, ja, da freue ich mich immer drauf.
Aha.
Einmal im Monat.
Einmal im Monat.
Machen die das? Ja,
aha.
Schon lang.
Ja, am ersten Sonntag des Monats, ne?
Ja.
Habe ich ausgerechnet.
Ja, ja, ja. Doch so ungefähr. Also meistens schaffen sie das. Ne?
Aha. Mhm.
Okay. Gut, heute wieder. Hörst du wieder zu?
Ja, ich bin dabei.
Okay, cool.
Aber ich höre,
ich freue mich.
Ja, ich höre mir das immer nicht jedes Mal direkt an, ne? Obwohl, die machen das ja nicht live, ne?
Stimmt.
Ja, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja das Schöne am Podcasten, dass man das quasi Zeit, wie heißt das?
Zeit versetzt.
Ja, also du hast die Autorität über deine Zeit. Also du kannst es dann hören, wann du es willst. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen Musik drunter machen. Ja? Also das wäre mal hier. Also ja. 2021.
Schön. Ja, genau. 2021 hier.
3. Januar 2021.
Kitchen Recordings Stuttgart
Büro.
Versus
Büroaufnahmestudio Köln, 8.55 Uhr.
Überall leuchten die Leuchten.
Welche Leuchten?
Also diese klassische Studioleuchte.
Ach so, Aufnahme. Schnauze, draußen bleiben.
Lutscher,
so.
Genau, ja, genau.
Okay,
also nochmal gut. Kurz husten, Entschuldigung.
Ja, aber
wir haben ein interessantes Jahr hinter uns gebracht, sagen die einen, die anderen sagen, beschissenes Jahr, schlimmer kann es nicht werden. Und ich bin mal gespannt, wie das Neue wird. Es gab einen Haufen Sachen, über die wir jetzt nicht mehr sprechen vom letzten Jahr,
ja.
Weil nämlich 21 ist live. Rollout 21.
vielleicht so ganz kurz zurück zum Jahr 2020. Das ist, glaube ich, das Jahr, in dem auch Europäer den chinesischen Spruch verstanden haben, mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist kein frommer, das ist kein guter Wunsch, sondern das ist eine Drohung.
Ah, okay, okay. Kannte ich nicht.
Kennst du nicht?
Ich gucke ja wenig Actionfilme, das chinesische vielleicht.
Nein, der ist ganz alt. Also ich weiß nicht, ob er vom Konfuzius ist, aber pass auf, ich google mal.
Also, nee, wusste ich nicht, tut mir leid. Also was heißt tut mir leid? Aber ich werde ihn mir merken und bei Gelegenheit anwenden.
Das ist ein chinesischer Fluch, dessen Herkunft nicht eindeutig belegt ist, aber oft der chinesischen Sprache zugeordnet wird. Die erste schriftliche Aufzeichnung hierzu wurde 1936 von dem ehemaligen britischen Botschafter in China, Yu Nachbul Yugesen, in seinen Memoiren verfasst. Weite Bekanntheit erlangte die Redewendung, als Robert F. Kennedy in seiner Day of Affirmation Speech sagte: Es gibt einen chinesischen Fluch, der da laute, möge er in interessanten Zeiten leben. Ob wir es wollen oder nicht, wir leben in interessanten Zeiten. Zitat Ende.
Wann war das? 54 oder
1936 hat, ach so.
Nein, der Robert F. Kennedy.
Das weiß ich nicht, wann das war, aber muss ja dann irgendwie.
Hat er doch gerade das nicht durchgesagt?
Und dann, in der Wikipedia steht noch ein bisschen was dazu, aber ja, und der wird häufiger verwendet. Jedenfalls wird der, wenn ich mich nicht täusche, also so wie ich das mitbekommen habe, ich kenne das aus einem Lied von Tokotronic, glaube ich, das klingt ja irgendwie freundlich, ne? So. Mögest du interessanten Zeichen leben. Ist aber böse gemeint. Okay. Und hier steht auch nicht, der grundsätzliche Gedanke des Fluches deckt sich mit der Formulierung des Philosophen Hegel. Zitat, die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks. Die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr. Zitat Ende. Das heißt, wenn man was vergisst, dann war man glücklich anscheinend, und wenn man sich an irgendwas erinnert, dann ist es meistens nicht so gut. Oder dann sind es die, kennt man ja, das sind ja die schlimmen und die super tollen Ereignisse irgendwie, an die man sich erinnert, oder?
Ja, also, wobei da. Erinnerungen, ich meine, dieser eine Spruch, je älter ich werde, desto besser war ich, der fällt mir dann da immer ein. Aber Erinnerungen sind cool und ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe was von 2020 übrig bleibt, und aus verschiedenen Gründen folge ich dem Friedemann Karik, irgendwo im Breisgau geborener Journalist und Romanautor, der auch so im Lobo-Kontext sich rumtreibt. Und er hat ganz lang auf Facebook zum Neujahrswunsch gepostet, den ich mir nochmal durchlesen werde. Wahrscheinlich deswegen gebe ich ihn auch so nicht weiter. Und dass man einfach ja ein paar Sachen mitnimmt aus diesem Jahr. Und dass man auch Sachen hätte anders machen können, aber hätte, wie der Fahrradfahrer sagt. insofern auf ein neues.
Aha. Du kannst ja da den Link rein kopieren oder soll ich? Ich mache das mal. Ich kopiere
den. Ich habe es ja nicht geblickt, wie es geht.
Ich setz den jetzt einfach mal. Ich habe die URL kopiert. Friedemann, ein schöner Name eigentlich. Ne? Also was nicht eigentlich garantiert. Ach, du hast es doch. Du hast doch einen Link rein kopiert.
Habe ich?
Ja. Echt? Wie gesagt, Alter, am Ende bitte immer in unseren Notizen, jetzt wird es voll Meta wieder, ein Zeilenumbruch, damit man den Link sehen und klicken kann. Ne?
Ja, schon okay.
So, dann lass uns doch mal die Zeit zwischen den Jahren rekapitulieren kurz, oder?
Mhm.
War die auch so beschaulich bei dir?
Oh ja. Ja, war beschaulich. Und ich gehe mal in unsere tolle Liste, die wir immer haben. Wir sind ja top vorbereitet.
Ja, sind wir, ja.
Und sonst ist ja auch immer beschaulich bei uns, aber durch die Regeln der Pandemie wird es noch eine Nummer beschaulicher. Und zum Glück hatten wenigstens die Lebensmittelgeschäfte offen. Ja, stell dir das mal vor. Und insofern, wo war denn jetzt hier? Genau, weil du hast ja geschrieben, du hattest eine tolle Idee für Weihnachten, was ihr da gemacht habt. Oder das ist ja gar nicht mehr zwischen den Jahren, das ist ja jetzt Weihnachten dann. Ne? Gilt es zwischen den Jahren?
Ja, Weihnachten gehört dazu. Ich habe das eigentlich mit dazu gemeint, vor allem, weil es bei mir auch am, ich komme mal kurz darauf zurück, bei mir kommt es auf, geht es eigentlich bis zum 20. zurück. Da war nämlich der große, ich zitiere, große Podcast-Jahresrückblick von Regines Radsalon mit Fahrradio und 9 anderen Fahrrad-Podcasts. Das ist irgendein Link. Die Regine von Regines Radsalon hat Fahrradpodcaster eingeladen und wir haben uns über das Jahr 2020 unterhalten. Und ich war ganz überrascht, also wer es noch nicht gehört hat, da ist ein Link auch in den Shownotes drin, wer es noch nicht gehört hat, kann gerne mal reinhören. Das hat der Sascha von Coffee and Chain Rings. Aha. Der hat das aufgenommen, technisch realisiert und der hat freundlicherweise ganz viel Kapitelmarken reingemacht, so dass ihr erstens sehen könnt, worum es in dem Podcast geht und zweitens Sachen, die euch nicht interessieren, überspringen könnt und drittens, wenn ihr dabei eingeschlafen seid, euch erinnern könnt, was habe ich denn zuletzt gehört, bevor ich weggeduselt bin und dann über die Kapitelmarken dahin zurückspringen könnt. Ich sage mal kurz, wer dabei war. Also da war Regines Radsalon, die kommt aus Berlin und unterhält sich immer mit Leuten übers Radfahren. Dann der Sascha von Coffee and Chain Rings, die sind, kennst du die?
Namen habe ich schon mal gehört. Ich sehe gerade, dass der aus Erkelenz kommt.
Richtig, aus Erkelenz. Die sind da in der Blase. Die haben auch einen Verein. Das sind Mountainbiker, die ganz viel trainieren. Ich habe auch mit einem von denen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, habe ich auch schon mal telefoniert, weil ich irgendwie mir Trainingstipps holen wollte. Also wer sich für sportliches, kompetitives Mountainbiken interessiert, der ist da richtig.
Ich bin da raus.
Okay. Dann ist der Pascal von Gravel News dabei. Der kommt aus dem Bergisches Land irgendwo.
Köln, Düsseldorf steht hier, Gravel Podcast.
Ah, okay. Aha. Dann ist die Maren dabei von Ich hasse Laufen, was aber nicht ganz so ist, also die läuft auch, weil sie irgendwie Triathlon macht und da gibt es ja immer eine Disziplin, glaube ich,
die man nicht so
gern mag. Bei mir ist es ja Schwimmen, aber die hasst Laufen.
Bei mir ist es Laufen und Schwimmen.
Ja, bei mir eigentlich auch. Ja. Dann ist noch der Paulus vom Radfunk dabei. Den kennst du vielleicht. Das ist so ein Podcast, den der Deutschlandfunk macht. Und dann Klaus von Reich durch Radeln. Das ist das ist so ein Interview-Podcast auch aus Österreich. Du bist gerade bei Regine, oder?
Ja, ja. Gibt es Österreicher, die Klaus heißen?
Das ist anscheinend. Also der, okay, vielleicht ist auch ein Imi, weil der hat keinen so krassen Akzent, ne?
Was denn?
Ja. Gescheißen. Und der, viel mehr kenne ich nicht. Olde. Was wollte ich sagen? Ja, genau, der Podcast gehört.
Der ist beim Drahtesel von der Radlobby, das österreichische Fahrrad.
Richtig, genau, da ist er angesiedelt. Und dann ist noch der Claude aus, ich habe den ja immer in Düsseldorf verortet, aber der kommt irgendwo aus der hessischen Ecke, irgendwie bei Frankfurt.
Dietzenbach, ja, das ist irgendwo vom Appleboy Area.
Ja. Der war dabei und dann noch aus Hamburg die Johanna Janke, die schon mal beim Transcontinental Race mitgefahren ist.
Echt?
Ich glaube irgendwie als erste Frau oder so. Und weiß nicht ganz genau, irgendwas Außergewöhnliches war noch, also die ist nicht nur einfach so mitgefahren, also ja, ist auch am Ziel angekommen.
Selbst wer einfach so mitfährt.
Ja, und ist früher Fixie-Rennen gefahren, professionell, glaube ich, und fährt, hat jetzt was ganz, also die hat immer auch ganz, ganz interessante Themen, also beschäftigt sich viel mit Langstrecke auch und Bikepacking und kann man gut reinhören, also eigentlich, ja. Wer noch Erweiterung des Fahrradhorizonts podcastmäßig braucht, ist eigentlich bei den ganzen Leuten gut aufgehoben. Mhm. Pass auf, dann springe ich gleich zu einem. Wir haben nämlich ich habe nämlich in diesem Podcast, das kann ich voraussagen, habe ich ein bisschen darüber geklagt, dass wir relativ wenig Rückmeldungen bekommen und habe dann erzählt, dass ich extra eine WhatsApp-Nummer eingerichtet habe. Ich muss, du erinnerst dich?
Ja, klar. Ja,
da muss ich mir aber jetzt als Aufgabe noch setzen, WhatsApp-Nummer in die Shownotes schreiben. Hilft ja vielleicht, ne? Also ich hatte das auch schon mal gemacht und habe die, glaube ich, immer drin, aber muss es jetzt noch mal machen. Ja, ihr könnt uns ja auf allen Kanälen erreichen, also E-Mail zum Beispiel oder über die Kommentarfunktion auf der Podcast-Seite, die wurde auch schon einmal benutzt, glaube ich, oder über Instagram geht, Twitter geht, eigentlich alles. Und wobei Twitter, ja doch, eigentlich geht alles. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Twitter mache hauptsächlich ich, also Hans. Und Facebook macht hauptsächlich...
Ich bin ja so der Oldie, Facebook.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, Twitter ist genauso alt wie Facebook, nur viel kleiner.
Warum eigentlich? Weiß man nicht. Auch egal.
Genau, und dann hat sich doch tatsächlich jemand über WhatsApp gemeldet. Und zwar, wo ist das jetzt? Feedback.
Lange Pause, also es ist eine sinnstiftende Pause.
Ja, das ist blöd. Der hat zum Beispiel auch erwähnt, ich mach einfach WhatsApp auf. Dann, anscheinend habe ich es aus Versehen gelöscht. Also, warte mal, einer hieß Lars. Sag bloß, ich habe das gelöscht. Das kann doch nicht sein. Dann muss ich mein Telefon aufmachen.
Lars, wenn du uns hörst, schreib nochmal.
Nein, ich habe das hier noch. Die App, ich habe extra WhatsApp Business eingerichtet. Also, die erste Nachricht kam von ich gehe mal auf die zweite ein, ne? Das war nämlich vom Willi. Und ich glaube, wir haben irgendwo mal festgelegt, dass wenn ihr uns Nachrichten schreibt oder Sprachnachrichten postet, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr bei uns im Podcast zitiert werdet. Also Willi, das ist in dem Fall so. Willi hat den Jahresrückblicks-Podcast gehört und da muss ich mir kurz eine Notiz machen. Und hat die Aufforderung zum Anlass genommen, uns eine Nachricht zu schreiben. Der hört uns nämlich seit schon lang. Der hört uns seit ungefähr 2 Jahren und hört so ziemlich jeden Podcast zum Thema Fahrrad. Also über unseren ist er ziemlich am Anfang gestolpert, wobei sich ihm unser Humor nicht ganz erschlossen hat und das Sprechtempo. Dann hat er weggehört nach einigen Folgen. Und dann hat er kürzlich wieder reingehört. Hier steht's, kürzlich wieder reingehört, 1,3-fache Geschwindigkeit, stille Passagen überspringen und schon wurde es für mich deutlich angenehmer. Langsam fange ich an, die vergangenen Folgen nach und nach zu hören. Läuft.
Das ist ja cool. Reden wir so langsam?
Ja, kann schon sein. Und du hast ja gerade gemerkt, eben war eine große Pause, weil ich nach irgendwas gesucht habe. Ist natürlich blöd.
Da gibt es bestimmt auch eine App, die das zusammenschrumpft.
Ja, hat er ja gesagt. Ne? Also viele Podcast-Apps können das, wobei ich die Funktion ausgeschaltet habe. Aber man kann das machen. Du kannst einfach Pausen rausschneiden. Und dann wird's das macht dann die App automatisch. Ah, okay. Also ich weiß nicht, womit hörst du Podcasts? Ach so, du hörst ja keine Podcasts, oder?
Doch. Also ich höre ein paar Podcasts vom Deutschlandfunk. Und die höre ich meistens direkt in der Deutschlandfunk-App. Oder ich höre auf Apple oder Spotify. Oder was habe ich noch?
Also die
Downcaster oder sowas habe ich noch. Also immer, habe da keine Routine. Also die vom Deutschlandfunk bei Deutschlandfunk direkt, weil das am einfachsten ist dann für mich. Und den Popcast, den ich ja sehr gern mag, den höre ich bei Apple.
Also bei Apple mit der Podcast-App.
Okay. Ja.
Ah ja, gut, also jedenfalls danke Willi für die Rückmeldung und dann von meiner Seite aus, also falls ihr eure Podcasts frisieren wollt und nicht wisst, wie das geht, ich glaube in Apple Podcasts kann man da die Geschwindigkeit verändern, ich nutze die nie, aber die hat sich ganz schön weiterentwickelt in letzter Zeit. Ich persönlich verwende die App Castro. Und da kann man das alles machen. Kann sein, dass man dazu Premium abonnieren muss, aber das lohnt sich.
Castro.
Und da kann man zum Beispiel auch leere, da gibt es so Einstellungen, dann kann man leere Passagen unterdrücken, zum Beispiel. Castro und dann bei Amerikanern vor allem beliebt oder auch bei vielen anderen Nerds. Overcast ist recht beliebt. Das sind so zwei Apps. Aber also ich mag Castro lieber, weil die viel einfacher ist und viel weniger Funktionen hat. Willi, du kannst ja noch mal sagen, welche App du benutzt. Ansonsten können wir uns ja vielleicht Mühe geben.
Noch schneller.
Ja, ich habe jetzt extra eine Kunstpause gemacht, damit ihr das in Zukunft mal ausprobieren könnt. Also wir können uns ja Mühe geben, dass wir Anschlüsse irgendwie schneller packen. Aber mein Gott, wir sind ja nur Menschen und wir sind halt so. Ne? Okay, das war der Willi. Freut mich die Rückmeldung. Also ist keine Kritik. Er hat das quasi, er hat uns quasi so hin manipuliert, dass es passt. Finde ich gut. Und dann hat uns noch der Lars geschrieben. Das war schon, wann war denn das? Das ist schon, ja, das war kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember. Und der hat uns.
Da habe ich Namenstag.
Ah, Thomas ist.
Also, einen meiner Namenstage. Wir sind ja in der christlichen Familie.
Ja, komm, warte mal gleich. Also, ich wollte noch den Lars noch zu Ende machen, ne?
Komm auf, nach dem Lars wird über Katholizismus geredet.
Okay, kann man machen, ja. Also, der hat unseren Podcast erst kürzlich entdeckt und das machen viele, das kann ich auch, aus den Statistiken sehen, Longtail-Phänomen, der hört sich durch alte Folgen durch. Also, er fängt dann am Anfang an. Ich weiß nicht, ob er sich alle anhört, aber
10 Jahre alte Folgen.
Ja, habe ich kürzlich auch mal reingehört. Voll interessant. Da.
Ja, von der habe ich tatsächlich auch mal gemacht, weil ich aufgeräumt habe, meine Podcast-Leichen. Und ich glaube, ich habe auch nach was gesucht.
Ja. Pass auf, und, ich höre euch meistens bei den allabendlichen Kinderwagen-Schieberunden, auf die ich mich dadurch gerade ganz besonders freue. Das finde ich gut und das kenne ich auch. Ne? Ist bei mir schon länger her, aber er hat 2 Kinder, 4 Jahre und 8 Monate und hat vor 7 Jahren das Auto abgeschafft. Also voll unser, wir müssen Lars nicht mehr bekehren. Aber er verwendet einen Kinderanhänger und fragt uns zum Beispiel, was wir davon halten. Ich habe ihm dann auch schon geantwortet, dass wir das Thema irgendwie ein bisschen ignoriert haben, ne? Oder manchmal, dass wir halt lieber Cargo-Bikes mögen. Aber tatsächlich tut sich ja auch was von bei den, also Anhänger sind ja, entwickeln sich ja auch weiter, ne? Sodass sie auch durchaus als Transportalternative ins Auge zu fassen sind, wenn man sich nicht unbedingt ein Lastenrad zum Preis eines Kleinwagens kaufen will, ne?
Ja, schon, klar. Wobei so ein ordentlicher Anhänger auch
Geld kostet. Ja, ich habe ihn dann, pass auf.
Was auch ganz populär warte mal kurz, halt, weil wenn das mit den, wer keine Kinder hat oder die Kinder schon größer sind, aber einen Hund hat, Hundeanhänger sind wohl auch sehr
populär. Habe ich auch schon gesehen.
Weil die Leute fahren ja immer mit ihren Hunden zum Wanderparkplatz und dann wird rausgelaufen und so kann man da, und den Hunden gefällt es wohl. Also ich bekomme das so durch verschiedene Kanäle mit und die freuen sich darauf, die hüpfen da rein. Und das lässt sich alles auch ein bisschen umbauen. Also mit dem Hundeanhänger kann man auch bequem Bier holen zum Beispiel.
Ja, weil der hat ja keinen Sitz drin, ne? Der hat ja eben höchstens eine Kuscheldecke drin oder so ein Fell oder was halt der Hund so mag, ne? Und diesen Knochen da, auf dem er rumkaut.
Und ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man sie festgurten kann teilweise, wenn man es krachen lässt.
Manchmal sitzen die ja auch vorne im Körbchen. Also von der Größe abhängig ist das ja dann.
Ja, gut, kommt auf den Hund
an. Ja, das stimmt. Hunde habe ich auch schon gesehen. Auch auf Fahrradtouren habe ich schon gesehen, dass Hunde dabei waren. Und anscheinend mögen die das. Und ich wurde auch schon häufiger mit meinem Lastenrad angesprochen drauf. Oh ja, schön. Und da passt ja auch. Und das wäre was für meinen Hund. Und hatte irgendwie... Gibt es den auch mit Tür, wurde ich zum Beispiel auch schon gefragt, damit der Hund besser einsteigen kann, weil gerne werden auch ältere Hunde transportiert, die dann Arthrose haben oder so, ne?
Ja, ja. Und die sind ja oft schwer, dann kann man sich auch schlecht wuchten.
Dann hat er seine Kinder mit auf Tour genommen, also gefällt mir. Und vielleicht sollten wir das... Wir können das als Anregung mal nehmen, uns mit dem Thema Fahrradanhänger noch mal beschäftigen. Ich habe dann mal in unserem Archiv nachgeguckt, Folge 67, berichtest du von der Spezi über die Hinterheranhänger aus München. Die waren damals relativ neu und haben sich ja doch mittlerweile etabliert, oder? Die haben sie, und so extendiert, da gibt es verschiedene Formen und so. Und dann Ja, also nur weiter.
Na, später bei den Sachen, wo ich mich drauf freue, da kommen auch Anhänger
vor. Okay, siehst. Also Lars, dranbleiben. Danke fürs Hören. Und ja, schickt uns weiter Nachrichten, was ihr hören wollt, was ihr gefunden habt. Insider-Nachrichten aus dem Business. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name genannt wird, schreibt's rein, bitte. Das ist so für geheime Tipps, weißt du, neues Modell im Anmarsch. Ich hab Erlkönig-Bilder, Spy-Fotos, auch her damit.
Wo lungen die rum, die Fahrrad-Erlkönig-Jäger?
Ja, das weiß ich nicht. Bei den ganzen, ich bin ja Technik-Nerd, ne, und da vor allem, also so alles, was so sich um Apple dreht, und da gibt's ja, da kommen dann so aus der Zulieferecke kommen dann die meisten Gerüchte, die dann sagen, aha, neues Telefon sieht so und so aus, weil der Zulieferer hat schon Pläne bekommen für die Hüllen, damit sie Hüllen herstellen können. Deshalb wissen sie schon ungefähr, wie die Form aussieht. Oder irgendwo wurde beobachtet, oh, große Mengen Kameras bestellt. Was könnte das dann sein? Oder irgendwie Luftfrachtkontingent gebucht. Aha, zu dem Zeitpunkt wird wohl irgendwie ein neues Modell vorgestellt werden von Apple zum Beispiel. Da gibt es ja ganz viele, wenn die Leute da ihre Daten analysieren, dann kennen die ja so bestimmte Bewegungen oder Ereignisse, die darauf hindeuten. Oder dann gibt es die ganzen Patentsucher, die durch alles durchgucken. Also meldet euch bei euch, neue Patente zum Beispiel, wo ihr meint, die wären interessant. Also wenn da jemand zuhört, meldet euch, interessiert mich und dich wahrscheinlich auch, oder Thomas?
Unbedingt.
Jetzt sind wir ganz schön weit vorausgeschritten, aber dann gehen wir doch wieder zurück zu Weihnachten, oder? Da sind wir noch, ne? Da waren wir ja voll supportive, ja. Beide, glaube ich, oder?
Ja, natürlich. Natürlich, wir haben auch die Guten unterstützt.
Also ich fange mal bei mir an, wir waren doppelt genau. Super, also ich kann mir quasi auf beide Schultern klopfen. Wir haben Weihnachtsmenü bestellt beim Restaurant, das geschlossen hat, also das haben ja viele gemacht, so quasi Essen to go zum Liefern angeboten, und wir haben bei Goldjunge, heißt das, ein Lokal in Köln, und die haben Weihnachtsmenü angeboten, haben wir bestellt, zwei Versionen, vegetarisch und mit Fleisch. Ich muss dazu sagen, also das kam dann, wurde sogar geliefert, weil eigentlich sollten wir es abholen, aber dann haben sie irgendwie an Heiligabend angerufen, wir haben nur noch zwei da und dürfen wir es euch auch vorbeibringen, dann können wir nämlich nach Haus gehen, müssen nicht warten. haben wir gemeint, klar. Und es war dann so.
Liegt am Weg.
Ja, so ungefähr, gern. Und dann haben die, das war vorgekocht, eingeschweißt, also vakuumiert, und das musste man dann warm machen. Beziehungsweise den Nachtisch, das Bratapfel-Crumble musste man, das kam in Weggläsern, musste man dann in den Ofen stellen und backen. Ja, sowas in der Art.
Eine Viertelstunde.
Und die Klöße, die dabei waren, da war der Teig, quasi der Glosteig, der war vakuumiert und aus dem musste man noch Klöße formen und die in Wasser kochen. Also man hatte schon ein bisschen was zu tun. Musste also hauptsächlich hauptsächlich große Töpfe mit Wasser und in denen das Zeug warm. Das Zeug ist jetzt ein falscher Ausdruck, aber das warm machen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das öfter macht, dann gewöhnt man sich dran, aber so war es jetzt auch nicht es war schon anders als im Restaurant. Also das ist quasi nicht fertig. Du musst da auch noch ein bisschen was machen. War aber lecker, also hervorragendes Blaukraut im rheinischen Rotkohl. Gab es zum Beispiel zu den Rouladen. Also ja, war gut. Und dabei konnten wir auf unseren gemieteten Weihnachtsbaum gucken. Der hat auch einen Namen, Mia heißt der. Vielleicht kommt auch ein anderer. Das ist nämlich so, dass den hat unsere Tochter entdeckt. Und das funktioniert so, dass der kommt im Topf. Also und wird mit DHL geliefert. In einem großen Karton. Und packt man ihn aus und dann haben wir ihn angeguckt und da stand dran, ich war schon bei drei Weihnachten dabei. Und nach Weihnachten schickt man ihn entweder zurück oder in größeren Städten haben sie einen Abholdienst. Dann stellt man ihn vor die Tür und also bei uns ist das ja jetzt irgendwie Anfang Januar gibt es einen Termin, stellt man ihn vor die Tür, sagt, kommt vorbei und dann holen sie den ab. Und dann wird er wieder eingepflanzt. Und wenn die Bäume dann zu groß sind, dann kommen sie quasi auf den Alterssitz und dürfen wachsen und alt werden und das Leben genießen. Vielleicht gefällt es den Bäumen ja auch, wenn sie ab und zu bei Familien sind oder Singles zu Gast.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist für eine Pflanze nie selbstverständlich. Da mal hier und mal da zu sein und dann wieder daheim bei den Kumpels und so und bei der Familie. Ökobilanz weiß man nicht so ganz, ob es optimal ist mit dem Hin- und Herfahren und allem drum und dran. Aber
ja, die Firma sitzt, glaube ich, in Frankfurt oder so, die das quasi managen. Aber die Bäume, die kommen dann, je nachdem, wo du wohnst, aus der Nähe, wenn es geht. Das heißt, unsere kommen.
Ja, das wäre schon auch blöd, wenn die aus Costa Rica kommen oder so. Ja,
das kannst du aber gut haben, wenn du bei Tom oder was weiß ich, in irgendeinem Baumarkt einen Baum kaufst. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ja, aber ich finde es nett.
Ja, ja.
Also unsere kommen, glaube ich, aus dem Sauerland.
Also unserer kam ja von hier aus dem Wald. Wir wollten einen Biobaum, weil ich hab fürchterliche Geschichten über Weihnachtsbäume gehört. Und dann dachte ich mir, nee, ich will da einen Biobaum. Also die wohl angeblich, ich kann es, weil ich bin nicht in die Tiefe reingegangen in die Recherche, aber ich hab gehört, dass konventioneller Weihnachtsbaum in seiner Schule klein gespritzt werden, dass sie langsamer wachsen, damit sie dichter werden und so. Das wollte ich nicht. Und dann haben wir uns ein Auto geliehen und sind zu einem nicht weit gefahren, also jetzt, wenn wir wieder bei der Ökobilanz sind. Weil bei uns um die Ecke gibt natürlich auch überall Weihnachtsbaumverkäufe, aber da weiß niemand, woher das Zeug kommt. Die kaufen halt einfach Bäume. Und bei Obi habe ich ein großes Plakat gesehen. Super Baum ab 12,95, aber das sind dann die mit 1,10 Größe. Und wir wollen ja Minimum
2,20.
Und da kostet er dann auch.
Bei den Preisen. Ja. Da musst du aufpassen, wie groß das ist, weil das gibt es ja gern mal, ne, bei Amazon oder bei eBay oder so, wenn irgendwie Sachen verkauft werden und da siehst ein Bild und dann kommt es an und dann ist meinetwegen die Kommode nur 30 Zentimeter hoch oder so. Da gibt es ja dann teilweise diese Bilder, weißt du, wo die so abgebildet werden im Verhältnis zu einer Person, wo jemand die in der Hand hat. Da muss man aufpassen, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Tatsächlich habe ich eben so ein Plakat gesehen von irgendeinem Baumarkt. Ich glaube, es war Obi und war Wahnsinn, super Angebot, 12,95 der Baum. Und dann stand aber drunter, wie viel sie in den Größen kosten. Und dann war es quasi gleich mit unserem Biobaum, der hier aus der Region kam. Und da war ich noch nie, weil wir ja kein Auto haben, fahren wir auch nicht auf Biohöfe oder so und holen da Sachen. Wir gehen halt um die Ecke zum Biomarkt oder so. Und dann haben wir da den Baum geholt, der aus welchen Gründen auch immer reduziert war. Vielleicht, weil er zu schön war, aber wir haben ihn mitgenommen. Und dann hatten die da so einen Hofladen. Und der Hofladen Also ich kann ja sagen, dass es bei Stuttgart in der Nähe ist Eichtal. Und der Hofladen war quasi das komplette Erdgeschoss von dem Haus mit Kühlschränken und Dings. Ja, also eine Riesen, also für Fleischesser, Riesenfleischtheke und so ein Zeug, also und Käsetheke, also den, ja, aber gut sortiert. Und was cool ist, dass man in den Zeiten von Corona ja bedient wird jetzt teilweise an den Obsttheken, Obst und Gemüse. Und das war, die hatten eine große Auswahl und natürlich bauen die nicht alles selbst an, das ist halt aber trotzdem regional und bio immerhin. Und der Baum ist hübsch. Und Weihnachten habe ich dann erstmals auch, also ich habe vor ein paar Jahren schon mal Trüffel gekauft und gekocht, aber bei mir zu Hause mag es niemand. Aber jetzt habe ich die erweiterte Familie dann gefragt, wie schaut es aus? Weil als Veganer, da kann man ja schlecht irgendwie ein sündhaft teures Stück Fleisch kaufen, um mal was zu feiern. Das geht nicht. Also man kann auch Geld ausgeben, aber es wird nie so viel wie mit Fleisch.
So einen teuren Kürbis oder so.
Glaube ich zumindest. Ja, also
eine ganz seltene, aussterbende Sorte. Ja.
Aber da... den letzten Kürbis seiner Art und wir haben ihn gegessen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich mache euch ein Trüffelgericht. Und sind ja Schwaben und die haben sich nicht beschwert. Also, und das ist ja hier ja, genau. Lob genug. Nicht geschumpfe ist Lob genug. Also, ich muss auch sagen, weil ich hatte ja ein bisschen Bedenken. Ich habe das letzte Mal Trüffel gemacht und da habe ich noch nicht mich vegan ernährt. Insofern gab es damals auch noch Käse. Aber das funktioniert auch mit Nüssen super. Also einfach einen Haufen Butter warm machen, dann feinst gemahlene Cashewkerne rein und da die Linguine und die, beziehungsweise da erstmal also die Trüffel reinhobeln. Und ja, klar, ich rede dann, wenn ich Butter sage, meine ich Margarine. Aber da die gute nehmen. Ne? Kein so ein Quatsch und auch keine Rama oder so. Und das war gut, war lecker. Und dabei fällt mir ein, dass natürlich es da im Feinkostbereich auch Unterschiede gibt. Weil ich habe ja schon länger keinen Trüffel mehr gekauft und habe gedacht, ja, was kosten die, wie viel brauche ich da und so. Und dann ist hier in Stuttgart gibt es den Feinkost Böhm, der vor ein paar Jahren insolvent war und von der Piech-Familie gekauft wurde. Und die wissen ja, wie man Geld verdient. Und ich habe festgestellt, dass sie einfach das Sechsfache nehmen wie andere. Und dann verdient man einfach besser. Ich war drin. Es ist nicht weit weg von mir. Da bin ich mal geguckt, was sie da so haben. Und freundlich lächelnd wollte er wirklich einen Wahnsinnspreis haben. Und dann bin ich in die kleine Fattoria um die Ecke. Und die hatten für einen fairen Preis zwei schöne Trüffel. Also für sechsfach, ich habe echt gedacht, nee, das kann nicht sein. Und ich wollte bei denen auch noch andere Sachen kaufen, aber die hatten nichts in Bio und dann bin ich wieder weg.
Okay, Leute, Verbrecher, aufgepasst, ne, beim Trüffelkauf. Preise vergleichen.
Ja, genau. Und der Baum, unser Baum, wird bei uns am Stückle, wie das ja heißt, wird der Kompost und Brennholz.
Okay, und Silvester, was gab's da?
Das ist eine gute Idee, das hattest du, diese Marketingregel gesagt. Weil wir wurden angeschrieben von unserem Sushi-Dienst. Wir haben zu, aber Silvester machen wir auf und 100 Leute dürfen Essen bestellen. Bis so und so. Ja.
Und wie heißt das? Ich glaube, also auf Englisch ist es irgendwie make it sparse and make it urgent. Also du musst es einschränken und du musst es dringend machen. Ja, damit kriegst du halt die Leute, fasst du sie bei ihrem Ehrgeiz, also da zugreifen zu müssen, ne?
Ja, eben. Wir mussten uns dann auch entscheiden und sollen die auch was haben. Und wir haben nicht so viel zu tun. Weil Sushi machen macht zwar Spaß, aber die können das. Und die sind so für, tatsächlich sind sie so für Alltags-Sushi, sind die zu teuer für manchmal. Also irgendwie denke ich mir dann, nee, so für die eine Mittagspause so einen Haufen Geld raushauen. Aber war sehr lecker. Und jetzt esse ich ja natürlich keinen Fisch. Ne? Und aber die haben mittlerweile coole Sachen in vegan und auch so paniert und gebraten. Und das ist toll. Und die haben so ein, kann man so ein, weil was mich ein bisschen nervt an den Sushi sind die Verpackungen. Und die haben so Boxen, die man wieder hingeben kann. Also so wie so eine Brotzeitdose, die kauft man einmal und dann sagt man hat so ein Ding, eine Reuse nennt sich das, und man hat so ein Ding und dann geht man hin und bringt seine zurück und bekommt eine andere, weil sonst wäre es ja doof. Dann kommst hin und dann, ja, wat, wir packen dir das geschwind ein, das geht ja nicht. Ne? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Und weil sonst finde ich es echt pervers, immer dieser schwarze Deckel unten aus Plastik, keine Ahnung, warum der nicht aus einem anderen Material gibt, und oben dieses durchsichtige, das sieht zwar hübsch aus, ist aber
einfach
zu viel.
Ja, wir haben selbst... noch kurz zurück zu der Marketingregel. Mach's dringend und beschränkt die Auswahl. Das hilft ja dir als Verbraucher auch, ne? Sonst denkst, mal überlegen und da noch mal gucken und so und dann ja vielleicht ein andermal, ne? Ich merke mir das mal und so, ne? Und komme dann vielleicht wieder drauf
zurück.
Mit diesem Trick oder mit dieser Technik da wirst halt da überrumpeln sie dich quasi und letztendlich bist aber dann doch meistens oder öfter ganz froh oder du ärgerst dich und dann schickst du es doch wieder zurück, wenn es sich jetzt nicht um Essen handelt. Aber eigentlich ist es eine ganz gute Technik. Wir haben was Neues eingekauft, hat meine Frau recherchiert und dann haben wir es kurzfristig bestellt und zwar bei Saturn bestellt und da kann man abholen. Also dadurch ging es noch wirklich irgendwie kurzfristig. Und zwar einen Teppanyaki-Grill. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine große Metallplatte beschichtet, die man heiß macht. Also eine große Grillplatte für einen Tisch. 1 Meter lang und irgendwie, ich glaube, vielleicht 30 Zentimeter breit. Sodass man die prima an einen Esstisch quasi in die Mitte stellen kann und jeder rankommt und dazu dann halt, das ist so ähnlich, in Korea ist das ziemlich populär, in Köln gibt's mittlerweile einen noch, aber es gab 2 Restaurants, wo du am Tisch einen Grill hattest, koreanische.
So ein bisschen wie bei Shabu Shabu, dass man irgendwie einen großen Topf hat und Sachen.
So Feuertopf oder was? So. Ja, wahrscheinlich, ja. Also da hast quasi am Tisch sind Grills und du holst dir dann so von dem Buffet oder du kriegst, oder die stellen dir das hin, kriegst quasi die vorbereitet, das Mise en Place, kriegst dann quasi an den Tisch und dann kannst du deine Sachen selbst zusammenbrutzeln. Und das ging wirklich gut. Also der Grill ist auch hübsch, also oft ist ja so, dass das Zeug super hässlich ist und der hat Bambusgriffe und sieht sehr schlicht aus und wird ordentlich heiß und dann legst du das marinierte Fleisch drauf und Gemüse, also wir hatten Champignons und Paprika und so und ja, kann man gut, ist so ähnlich wie Fondue quasi, also ist einfach, hat man länger dran zu tun, das war ganz gut. Und der Grill war überraschend günstig. Also ich glaube, der hat nicht mal 50 Euro gekostet. Und ich habe ihn jetzt wieder eingepackt. Kann man bei Gelegenheit wieder machen. So.
Ja, dann müssen wir mal mit dem Fahrradfahren anfangen. Ne? Wir
sind schon ich wollte noch ein... wollen wir noch kurz zurückblicken, was wir, womit wir die Zeit verbracht haben. Weihnachten ist ja immer Fernsehzeit zum Beispiel und Neujahr ist Zeit, denkt man dran, fit zu werden oder zu trainieren. Wollen wir da noch drüber sprechen oder wollen wir gleich auf die Vorausschau weiterspringen?
Ja, wobei man kann kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie weit man die ganze Fernsehliste Ding, aber wir hatten ja vorher besprochen und so und auf was man sich freut oder sowas und ich beziehungsweise mit der Fitness ist ja so ein Elend. Ihr wisst ja vielleicht, dass es mich in 20 mal wieder übel zerlegt hat mit dem Fahrrad und ich deswegen immer noch rehabilitieren muss und meine Krankenkasse, die MH Plus, so heißt die bietet Gymondo umsonst an und ja, das hat mich irgendwie nie interessiert und dachte ich mir, na, brauche ich nicht. Und aber wenn man irgendwas tun muss oder auch will, aus welchen Gründen auch immer, immer an den Sommer denken.
Sagen die.
Sagen die, ja, Sixpack und so, klar. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich das mal aus. Und die meisten Leute besitzen ja tragbare Computer mittlerweile oder iPads oder großformatige Telefone. Und es funktioniert gut. Ich habe mir so einen Kurs rausgesucht, jeden Tag mit einem Pausentag. 19 Minuten, das ist machbar. Und die App ist gut, die haben. Auch, da sind auch Rezepte drin zum Beispiel, wenn jemand abnehmen will. Sind coole Sachen, kann man auch schön filtern. Auch einen veganen Filter und da ist auch nicht nur Quatsch dabei oder Fleischersatz. Weil Fleischersatz, aber das ist ein politisches Thema, wird ja extrem.
Ja, da müssen wir aber ein andermal drüber sprechen.
Also, wie auch immer, das ist
echt. Und welchen okay. Hast du da ausgesucht? Ich bin ja gerade auf der Seite. Strong and Fit.
Genau, Strong and Fit mit Christoph. Da sind auch Typen dabei, die einem sagen, das musst du machen, damit du so wirst wie ich. Und das will ich auf keinen
Fall. Und hast du Kurzhanteln?
Ich will nicht so werden.
Hast du Kurzhanteln?
Nee, ich mach alles ohne. Ich hätte zwar Kurzhandeln tatsächlich, aber ich mach ohne
irgendwas. Ach, kann man da.
Und was aber cool ist bei den Rezepten, was ich wirklich eine tolle Funktion finde, ist, dass man, da gibt es einen Hebel, vielleicht gibt es das bei anderen auch, aber da gibt es einen Knopf, da kann man einschalten, dass die automatische Sperre deaktiviert wird. Weil das nervt mich ab und zu, wenn ich irgendwo im iPad Rezepte offen habe und dann geht das Ding aus und dann komme ich mit meinen Kloßfingern an und muss es wieder anmachen. Und das ist doof und der macht einfach die Sperre aus und ich muss nicht in die Einstellungen gehen. Und
so. Ja, das stimmt.
Eine tolle Funktion.
Habe ich schon mal irgendwo auch gesehen bei irgendeiner App. Ich weiß nicht genau, wo es das gab. Wahrscheinlich.
Das sind Gymondo, die machen,
oder? Und also du machst in Echtzeit mit, quasi.
Aha. Ja. Also ich habe ja diese, die du auch später noch, wir kommen vielleicht auch gleich dazu, neue Kopfhörer. Und es funktioniert top. Also die Und dann ah, doch, du, wir haben es gleich geschafft, ah, die ja, Hälfte aha. ist schon vorbei und so. Und, ja. Und dann auch, wenn man irgendwelche Crunchies oder Burpees, ich weiß ja gar nicht, wie diese ganzen Dinge heißen, wenn man die dann macht, teilweise muss man eingeben, wie viel man geschafft hat.
Burpees kenne ich, das sind die, das ist so eine Kombination aus, da musst du irgendwie so runter und dann hochspringen und so. Ah, ja.
Ja, genau. Puh. Und das Problem ist ja, dass ja meine Schulter kaputt ist oder war und dass das alles noch ein bisschen ungewohnt ist, aber geht.
Und wie der Christoph, ist der nett? Also schreit er dich an oder so? Macht hab, hab, hab oder so? Oder ist das erträglich?
Nee, das ist okay, weil der hat nämlich auch noch oft hat er Vicky dabei, die macht das, die einfache Version, und dann hat er noch The Machine dabei, das ist dann so ein Typ, der alles doppelt macht und viel, also alles Hardcore und so. Also da hat es halt so zwei Levels, da kann man dann gucken, also die Vicky, die macht es mit den Knien und nicht ausgestreckt. Das kann ich auch. Und so. Und dann macht die auch mal eine Pause. Und so, wo die Maschine natürlich eine ganz andere Pose macht. Also das ist ganz okay gemacht. Da kann man sich einfach mal angucken. Und in dem Fall, das machen ja einige Krankenkassen, dass die sowas anbieten. Und nicht nur die Mann und Hummel Betriebskrankenkasse.
Ich wollte dich vorhin schon fragen, wofür das steht.
Es ist irgendwann mal mit den Betriebskrankenkassen entstanden. Mann und Hummel, das ist ein großer Filterhersteller, der mittlerweile zu Mahle gehört. Und mit der Neuausrichtung der Automobilindustrie zu kämpfen hat. Aber von mir aus überlebt die Krankenkasse und Mann und Hummel macht vielleicht was Vernünftiges. Wird sich zeigen, auf jeden Fall. Das ist ganz okay. Also, weil ich habe zwar sonst auch, weil ich ja gerade auch noch ab und zu zur Physio gehe, aber die Übungen, die ich da bekomme, die sind ähnlich wie die. Aber wenn man das vorgemacht kriegt und mitmachen kann, dann ist das für jemand wie mich, der da überhaupt keinen Bock drauf hat, dann ist das echt okay. Und sonst,
ja. Selbst wenn man das bezahlen muss, das ist ja erträglich. Ne? Also selbstverständlich.
Das wird wahrscheinlich so viel kosten wie Netflix,
oder? Netflix mittleres Paket mit zwei gleichzeitig oder so. Ja, natürlich wollen sie, dass du ein Jahresabo abschließt, dann kostet es besonders wenig. Aber man kann ja vielleicht auch erstmal ausprobieren. Ich muss mir das irgendwann mal angucken. Bei mir ist so, ich mache ja quasi Ausdauertraining auf meinem, da hinten steht er ja hier, mein Kicker, also auf dem Fahrrad. Ich war nie draußen, aber also da, ich mache so Intervalltraining auf dem Rad dreimal die Woche, also Montag, Mittwoch und Freitag, genau. Und da bin ich jetzt gerade in ein höheres Level. Also der Plan geht irgendwie bis in Sommer oder so. Der endet, glaube ich, nie. Und da bin ich jetzt quasi noch in ein schwieriges Level aufgestiegen in meinem Plan. Bei Trainer Road mache ich das. Und das ist ziemlich anstrengend. Und ich bin ja eigentlich faul und sehe eigentlich auch nicht ein, mich anzustrengen. Also, weil ich fahre auch keine Rennen zum Beispiel. Ne? Also, warum soll ich irgendwie mich verausgaben? Nur leider sieht das Programm das vor, dass du das tust. Und das ist echt hart. Und das ist auch mental. Moment, ich gehe da gar nicht näher drauf ein, aber es ist wirklich schwer. Und ich weiß, und manchmal denke ich, warum mache ich das? Und ich halte es auch nicht aus, ohne irgendwas anderes gleich, also ich muss dann, jetzt beim letzten Mal habe ich Musik dazu gehört. Ich habe Stormzy neu entdeckt. Also du musst irgendwas anhören, was ein bisschen antreibt, Musik sonst. Oder bei manchmal, wenn es Sachen sind, die nicht so Aufmerksamkeit erfordern, vom Intervall, dann kann man auch einen Podcast dazu hören zum Beispiel. Oder leichte Unterhaltung bei YouTube gucken. Aber nichts Anstrengendes. Zum Beispiel Star Trek, was ich ja liebe, die aktuelle Staffel oder die Discovery, Star Trek Discovery bei Netflix, gucke ich immer.
Ah, da habe ich angefangen, aber da darf ich nicht weitergucken. Das
ja, geht mir genauso. Ich musste es immer alleine gucken. Und dann dachte ich, aber beim Radfahren wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Geht aber nicht, weil du verpasst da so viel. Also du kannst dich nicht völlig verausgaben und gleichzeitig eine spannende Serie gucken, ne?
Ach so, ich war jetzt tatsächlich gerade auf Radfahren in echt draußen.
Weil da ist ja, das ist ja der Vorteil vom Radfahren aber drin. Und das sagen auch viele, viele echte Radrennsportler, weil es ist halt viel, du kannst halt Intervalle fahren, wie sie gehen, und du musst nicht auf Ampeln achten und nicht auf Berge. Die Berge kommen dann, wenn das Programm das sagt, und nicht, wenn sie in echt da sind und so. Ne? Also wenn du trainieren willst, dann ist das effizienter. Und dann ist aber so, ja, meine Kräftigkeit, mit der steht es auch nicht besonders gut. Und deshalb habe ich dann mal nachgeguckt, was ich machen kann, und habe auch bei irgendwelchen Angeboten rumgeguckt und habe mir jetzt letztendlich einfach ein paar Übungen selbst zusammengestellt. Die habe ich, der Trainer Road Coach Chad heißt er, glaube ich, hat da so ein paar zusammengestellt, und die, da mache ich jetzt welche. Also ich mache zum Beispiel, Liegestützen. Ne?
Ja, Liegestützen ist das Problem, dass Liegestützen mir überhaupt
nicht. Mir auch nicht, ja.
Planks mache ich auch. Aber, mit so einem, ich nenne ihn mal Christoph, der kann auch Dominik heißen oder Flora oder Jasmin. Also vollkommen egal, wenn da jemand dir das zeigt und zählt und komm, eine schaffst du noch oder so. Dann
das ist es ein bisschen einfacher. Also jedenfalls habe ich mir die zusammengestellt, und dann sind zum Beispiel Pistol Squats dabei.
Was auch immer das ist.
Nein,
da schießt aber man was, dann oder was? Also von der Pose her, Squats sind ja so Kniebeugen mit.
Genau, also die modernen quasi. Kniebeugen. Wir kennen ja noch die alten, wo man die Knie zusammen hat und so, ja, aber die modernen sind ja besser mit Füßen weit auseinander, so Comicfigurmäßig. Und Pistol Squats sind einbeinige Kniebeugen. Ganz einfach. Und Pistol deshalb, weil du halt, um dein Gleichgewicht zu halten, musst du halt das eine Bein nach vorne stellen und die Hände auch, und das hat dann, mutet dann so wie eine Pistole an vom Aussehen. Anscheinend, ich vermute das. Na, weil du gehst ja in die Hocke und streckst ein Bein nach vorne. Und das ist quasi so dann die Pistolenansicht. Ja, und das schaffe ich natürlich nicht. Niemand schafft das am Anfang. Sind vielleicht ganz kräftige Leute. Und deshalb gibt Chad den Tipp, dass man langsam anfängt, eben erstmal mit einem Stuhl. Wo man sich dann abstützen kann, dann, also wo man landet und dann immer weiter nach unten schraubt. Ziel ist quasi, die freihändig, also oder freibeinig zu machen. Ja, und dann noch Sideplanks und so Sachen. Also ich war ja auch in der Physiotherapie mal wegen meinem Rücken und habe da ein paar gute Übungen gefunden. Also man findet die Übungen auch, die man sich zusammenstellen kann. Aber ich werde mir vielleicht mal dieses Gymondo auch anschauen. Und bei anderen Angeboten, es gibt zum Beispiel Sufferfest, gehört zu Wahoo mittlerweile, auch so eine Trainingsplattform. Und die machen Kombinationen aus Indoor-Cycling und Krafttraining. Da kannst du ja so einen Komplettplan zusammenstellen. Habe ich kurz mit geliebäugelt, aber dann dachte ich, oh nee, ich mag ja eigentlich meins ganz gern. Ich steige jetzt da nicht um, das ist mir zu blöd.
Ja, weil mein Problem ist ja ein bisschen.
Und um dran zu bleiben, habe ich mir jetzt einfach dann immer Termine in den Kalender eingetragen, wann ich das machen muss, damit ich dran erinnert werde. Mhm. Weil sonst mache ich es nicht.
Ja. Nö, klar nicht. Und deswegen, ich bin froh, dass es also mir. Meine Schulter, außer dass ich sie in der Bewegung noch eingeschränkt wird, funktioniert sie ja einigermaßen. Aber ich habe deutlich Kraft verloren, gerade im Oberkörper, weil wenn man dann kein Mountainbike fährt oder kein BMX und nicht springt oder sowas. Ich mache ja kein Krafttraining. Dann kriegt man so eine Rennfahrerbrust, Radrennfahrerbrust irgendwann. Um da irgendwie den ganzen Körper wieder fit zu machen, da sind halt Liegestützen und so ein unangenehmer Kram wirklich gut. Und gerade auch, weil meine Schulter da in Position gehalten werden muss. Und das machen ja Muskeln und keine. Und da muss ich da was machen. Aber ich freue mich da auf mehr und habe vor, mich nicht zu verletzen dieses Jahr, vielleicht auch einfach mehr Muskeln, weniger, also jetzt nicht so irgendwie so ein Big Gym Muckibuden-Ding, aber einfach sinnvoll, die drumherum aufzubauen. Und da habe ich auch das Paddeln wieder entdeckt, ne? Da will ich ran. Du hast ja auch gepaddelt letztes Jahr.
Ja, ne? ja, das war schön, ja. Aber nicht jetzt nicht irgendwie sportlich, also oder nicht quasi als Training, weil das ich hatte ja so ein Packraft, ja, und Packraft. Das ist jetzt nichts, wo du dich zum Beispiel reinsetzt und sagst, ich fahre 3 Kilometer quasi nur zum Trainieren, weil, also zumindest das, was ich hatte, also man müsste sich das dann irgendwie auch richtig ergonomisch einrichten, dass das passt, ne, weil ich musste quasi immer das ist ein breites Schlauchboot quasi und das ist jetzt nicht so optimal darauf ausgerichtet, schnell zu fahren. Gibt es aber auch. Es gibt auch die Aufblasboote in schnittigeren Formen. Das wäre tatsächlich eine Idee, ne?
Naja, mich langweilt ja Strecke fahren. Unglaublich langweilt mich das. Und deswegen war ich so ein bisschen am Gucken an Booten, eher so ein bisschen zum Spielen, die aber nicht gar so langsam sind, dass man doch auch ein bisschen Strecke fahren kann. Und habe schon damit geliebäugelt, habe schon geguckt, was kostet ein gebrauchtes Slalomboot. Aber ja, ich werde mal sehen. Ich hab auch ein bisschen Kanuhefte gelesen und früher ging man ja doch hemmungslos davon aus, dass man mit Minimum 2 Bussen zum Paddeln fährt. Einstiegsstelle, Ausstiegsstelle und dann irgendwie fährt und alles hin und her karrt, egal.
Ja, man braucht immer einen dabei, der den Bus fährt.
Und da habe ich ja. Ja, oder man hat halt 2. Also irgendwie so ein bisschen hin und her und dann, also natürlich, also aber einen reinen Busfahrer kann man natürlich auch sich anstellen dann.
Ja, oder man muss drauf spekulieren oder man muss sich irgendwie Routen aussuchen, wo man dann mit der Bahn zurückfahren kann oder sonst irgendwas.
Eben, aber das muss man gar nicht mehr alles selber machen, weil ich habe nämlich ein bisschen in Kanu-Magazine gelesen und geguckt und da ist das so ein, ich würde es mal einen kleinen Trend nennen, dass man tatsächlich öffentlich zu Bächen fährt. Ich meine, jetzt ist man ja auch ein bisschen sensibel, was das Wasser angeht, dass man ja die Tiere nicht stört und was auch immer. Also es ist ja ein bisschen wie beim Mountainbike-Fahren auch. Also es macht einen Wahnsinn Spaß, aber macht es den Tieren Spaß, wo man gerade drüber bremst oder so. Ne? Weiß ich nicht, ich bin da, ja, wenn es läuft, läuft's, ne? Und es ist, aber es gibt auf jeden Fall auch gerade die Kanu-Fraktion ist da auch ein bisschen nicht nur auf extrem, sondern auch auf ein bisschen Rücksichtnahme sensibilisiert worden. Und da gibt es Berichte auch, wie man mit der Bahn wohin kommt und wann und mit dem Fahrrad und Anhänger und allem. Das finde ich ziemlich cool, so dass man nicht immer sein Auto voll lädt und einfach irgendwo hinfährt und dass die Karre dann überall rumsteht. Und das finde ich ziemlich spannend. Da will ich dieses Jahr ein bisschen einsteigen und genauso wie es natürlich einen Haufen gebrauchte Sachen gibt,
aber die man sich dazu dann erstmal kaufen 4-Meter-Boot im Bus transportieren oder ist schon auch nicht, also im öffentlichen Bus transportieren ist schon nicht so einfach, oder? Also brauchst du dann was zum Aufblasen oder Falten.
Ja, aber dann nimmt man halt kein 4-Meter-Boot. Entweder zum Falten oder Aufblasen oder, ich meine, die kurzen okay, Boote, stimmt. Die sind 2,50 lang oder so. Das ist okay, die kriegt man in die Bahn. Also ich kriege auch das Lastenrad, das ich jetzt nach meinem Sturz endlich wieder flott gemacht habe. Neues Lenkgestänge, weil war verbogen. Und ich wollte es erst reparieren, habe aber dann gedacht, nee. Also es gibt ein neues, das habe ich gestern hingeschraubt, bin das erste Mal wieder eine längere Strecke gefahren damit und das war schön, da freue ich mich auch drauf, dass ich wieder mit dem Lastenrad ins Büro fahren kann und nicht mit der S-Bahn, die ja schon zwar angenehm ist, aber sehr unzuverlässig. Und da bin ich am Überlegen, mehr damit zu machen. Auch zum Beispiel auch mit Skateboards und BMX-Rädern oder sonst wie, weißt du, musst ja mit diesem Sportgerät irgendwo hinkommen zu einem Skatepark. Und das geht auch öffentlich. Oder mit einem anderen Rad. Da muss man sich dann, also ich habe ja eine gesunde Doppelmoral entwickelt, was das Ganze angeht. Also ich bin ja sonst gut, also darf ich dann da auch mal, aber da muss ich mir schon auch an die eigene Nase fassen. Gerade beim Extremsport.
Ja, da können wir uns dann die Anhänger nochmal angucken. Der Lars hat, glaube ich, mir auch irgendwie einen Link geschickt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Anhänger, wo du Surfbretter draufpacken kannst oder auch für Kajaks.
Ja, genau. Das macht ja auch hinterher verschiedene Verlängerungen und sowas dann dazwischen.
Dann gibt es noch, also was ja ich bei meiner Tour in Köln gemacht habe, ist, das geht allerdings nur in Großstädten und am Rhein, der Kilian, von dem ich das Boot, also ich hatte ja so ein Packraft, hatte ich mir geliehen, vom Kilian, der damit in Sibirien war, glaube ich, habe ich jetzt vergessen, irgendwo war er mit unterwegs, mit dem Rad und mit dem Packraft und einem Fahrrad, also die haben da eine Tour gemacht und haben dann das Rad, Vorderrad raus und zusammengepackt. Ich habe da, glaube ich, damals einen Link dazu gepostet.
Hattest du ein Interview mit ihm gemacht?
Ich kann vielleicht einen Link mal reinsetzen. Der hat Vorträge, als es noch ging, dazu gehalten. Auf der Eurobike auf der letzten oder auf der wir waren, da habe ich ihn getroffen und seinen Vortrag habe ich allerdings dort leider verpasst, aber den gibt es auch nicht irgendwie im Netz. Der kommt aus Nürnberg und der hat gesagt, auf der Pegnitz, also ich weiß nicht, ob es Pegnitz ist, aber Rhein-Main-Donau-Kanal ist, glaube ich, auch in Nürnberg. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls darf man dort nicht paddeln, weil das eine Schifffahrtsstraße ist. Und dann habe ich nachgeguckt, uiuiui, habe ich da was falsch gemacht, weil ich auf dem Rhein gepaddelt bin. Aber das darf man, also es ist erlaubt. Und ich habe es ja so gemacht, ich bin mit einem E-Scooter nach rheinaufwärts gefahren, im Rucksack das Boot und habe dann den E-Scooter abgestellt und bin auf dem Rhein runtergefahren. Das hat spitze funktioniert. Also hier voll modern, ne? Nee, aber weil dann hast du ja, das ist quasi eine Richtung, ich hätte auch mit der Bahn fahren können, wäre auch gegangen. Also habe ich den E-Scooter an der Bahnhaltestelle abgestellt, als ich dort war. Aber die Bahn braucht ewig, bis man da hinkommt, weil die, was ja auf der anderen Seite wieder auch praktisch ist, durch die ganze Stadt durchfährt. Aber ich wollte schneller haben und schöner, weil das Wetter schön war, also bin ich mit dem Roller gefahren. So.
Ja, wenn man jetzt keine sportlichen Ambitionen hat, also wenn es ein bisschen um die Bewegung, ums Sachen kennenlernen oder ums Spielen geht, dann ist das okay. Dann muss man vielleicht auch sagen, okay, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit. Muss nicht alles so.
Wie so nehme ich mir ein bisschen Zeit?
Perfekt sein dann. Ja, also weil wenn ich mir den ganzen Kram in ein Auto schmeiße und irgendwo hinfahre, geht es ja schon einfacher, so von der Grundidee her. Außer man steht halt im Stau. Und aber das, sobald man im Stau steht, spürt man das irgendwie ja nicht mehr. Dann ist man trotzdem schnell, also man wäre schnell dann eigentlich. Dafür hat man seine Sachen dabei. Naja, ich bin mal gespannt. Ich will da ein paar Sachen probieren.
Also ich habe noch ganz kurz dazu. Ich habe ja letzten Sommer, im Sommer habe ich dann mit meinem Sohn zusammen eine Tour gemacht. Da habe ich echt lange rumgeplant. Ich habe da in der Folge auch drüber berichtet, glaube ich, Thomas. Und vielleicht suche ich noch mal nach. Ja. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und da habe ich weil man auch in der Umgebung was machen kann. Und wie gesagt, die Planung war recht aufwendig. Ich habe mir eine Tour zusammengestellt, die sah so aus, dass wir eben mit der Bahn von Köln aus nach Wuppertal gefahren sind, also ins Bergische Land. Da gibt es Berge und da gibt es die Wupper, das ist der Fluss. Also wir sind dann nach Wuppertal gefahren und sind von dort aus losgelaufen in Richtung Fluss. Und da habe ich Einstiegsstellen recherchiert, weil man darf auch auf dem Fluss nur an sehr wenigen Stellen überhaupt mit dem Boot fahren. Da gibt es immer wenig Wasser, also muss man auch gucken, wie viel es Wasser gibt. Also es ist recht aufwendig, also habe ich mir dann da die Strecke recherchiert und mit Ein- und Ausstieg. Und der Ausstieg muss ja dann logischerweise woanders oder die Rückfahrt kann ja nicht mehr, ist ja dann nicht mehr da, wo wir angekommen sind. Also es ist keine Rundstrecke gewesen. Das heißt, ich musste mir dann da wieder eine Bahnhaltestelle suchen, von der aus ich wieder zurückkomme nach Köln. Und das waren schon, ich glaube, 3 Stunden Planung oder so. Aber immerhin ist ein ganzer Tag dabei rausgesprungen unterwegs und es war wirklich toll. Also hat super funktioniert. Und sowas würde ich auch noch mal machen.
Wobei es ja, je öfter du sowas machst,
einfacher. Ja, das stimmt. Also was ich gemacht habe, und also vielleicht kommt es ja irgendwann mal bei, also Komoot unterstützt den Modus Paddeln nicht. Also ich habe es mit Komoot geplant, nicht Paddeln, Kanufahren gibt es nicht. Es sind ja auch die Wege, die in Komoot angeboten sind, die sind ja auch quasi, das sind ja nur Wege an Land. Es werden ja keine Wasserwege. Also du kannst kein Routing machen, also du kannst dich nicht leiten lassen übers Wasser, weil Wasserwege nicht drin sind. Allerdings gibt es genug Leute, wenn man danach sucht, die auch Kanutouren auf Komoot einzeichnen. Und das kann man, indem man einfach Punkte von Hand setzt. Aber du musst dir halt den Fluss raussuchen und sagst, okay, ich paddel jetzt hier lang. Also kannst du die Paddelstrecken kannst du dir auch in Komoot einfach reinsetzen. Aber gut, das geht beim nächsten Mal dann, wenn ich es mache, auch schneller, weil dann musste ich erst mal gucken, wie geht es überhaupt, was mache ich damit. Und es hat aber prima funktioniert. Und am Ende wird er dann, also ich habe dann auch die Tour aufgezeichnet mit Komoot wieder. Und die hast du ja dann auch drin. Also da wird dann auch die echte Strecke, die du zurückgelegt hast, quasi auf dem Wasser, wird dann dokumentiert. Das speichert man sich dann als Wandern ab zum Beispiel und macht einen Hashtag rein, bin aber mit dem Kanu gefahren, so ungefähr. also das stimmt, das da habe ich mir nämlich kürzlich angeguckt, ich habe mir meinen Komoot-Jahresrückblick angeguckt und der war recht enttäuschend eigentlich, also nicht viel gemacht. Aber das tatsächlich, das wird mir auch wieder gefallen im Sommer. So, dann wollen wir mal vorausschauen, wir sind ja schon quasi in der Vorausschau, was wir sportlich machen wollen. Also das ist ja, das sind ja Sachen, die man auch in Corona-Zeiten machen kann, ne? Jetzt, wenn...
Ja, klar, wobei wir da fast ein bisschen bei den, bei den Business-Themen schon wieder anlanden.
Ja, passt ja auch. Also, weil die eine Sache ist ja, wäre ja schön, wenn Corona wieder dann endlich mal vorbei wäre, aber das wird ja noch ein bisschen dauern. Vor allem bis wir zwei, also bis wir geimpft werden, na, das dauert ja noch locker weit in den Sommer. Also bis zum Sommer auf jeden Fall, oder? Schätze ich mal.
Ich weiß nicht.
Also wenn man sich jetzt mal nicht so große Hoffnungen machen will, dann kann man sagen, bis zum Sommer dauert schon noch. Und vielleicht wird es ja auch früher, aber auf jeden Fall wird es noch nicht, wird's nicht so werden, dass man jetzt überall noch mit der Bahn, mit dem Flugzeug, sonst irgendwo in andere Länder fahren kann. Also die quasi Einzelabenteuer in der Nähe zum Beispiel bleiben schon noch aktuell, ne? Ja, ja.
Und die machen ja auch Spaß, die Nähe zu erkunden. Also, außer dass halt
ja
hier wenig Wildwasser gibt.
Naja, das ist ein anderes Ding, da kann man auch noch mal drüber sprechen. Ja. Also vielleicht ergibt sich ja was.
Nee, aber was das... Ja, aber Fahrradfahren auf jeden Fall und Fahrräder umbauen, anbauen, neu kaufen mit dem Neukaufen. Aha. Deswegen war ich bei dem Business ein bisschen, dass ja diese Popularität, die das Fahrradfahren gerade auch in dieser Vereinzelungszeit gerade hat oder wo man halt in kleinen Gruppen mit Freunden, mit der Familie einfach fahren kann und dann die Leute sagen, okay, die 3.000 oder 4.000 Euro, die stecke ich nicht in den Hotelurlaub in der Türkei, sondern
ja, so war das,
kaufe
ja
mir ein Rad. Natürlich dazu, ja, dass das dazu geführt hat, dass Teile massiv knapp sind und dass manche Sachen nicht lieferbar sind und neue
Produkte Teile
sich verzögern.
Also Rahmen wäre gegangen, aber Anbau, also quasi Anbauteile, Komponenten, ja.
Komponenten, ja. Komponententeile und zum Teil eben dann auch die Preise ein bisschen steigen und man gucken muss, weil das Internet macht es natürlich leichter und wenn du jetzt nur ein was willst, aber so kleinere Hersteller zum Beispiel habe ich ja, glaube ich, neulich schon in dem letzten Podcast erwähnt, dass kleinere Hersteller Probleme haben, Teile zu kriegen, weil die Großen versuchen, sich für ihre Produktion Sachen zu sichern. Und durch das, dass es eben nur wenige Komponentenhersteller des Vertrauens gibt, die einfach mit der Produktion nicht hinterherkommen, weil das auch irgendwie nicht auf dem Zettel hatten, so viele Bremsen zu bauen oder Federgabeln oder so. Und naja, ich bin mal gespannt, wo das hingeht, weil ich persönlich baue ja mir in Zeiten des Gravel-Booms mein Rennrad auf Geraden.
Du bist ja voll antizyklisch.
Ich habe es versucht. Ja. Nee, ist tatsächlich so, dass ich mit dem Rennrad nicht warm werde. Und dann kann natürlich irgendeiner kommen und sagen, mach dir doch irgendwie so ein Gravel-Lenker, also drauf mit flachen Griffen und Multi-Dings, aber das will ich nicht. Ich will einfach einen geraden Lenker haben und auch die Rennradpedale schmeiße ich runter, mache mir da Flat Pedals drauf. Das hat aber auch andere Gründe. Aber ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung das geht. Die ganze Gravel-Sache, wenn die jetzt Federungen einbauen und so, das wird spannend.
Ja, da werden ja auch die Lenker breiter zum Beispiel, habe ich gesehen, bei den Gravel-Rädern und
ja. Ja, die müssen auch nicht den UCI-Regeln entsprechen. Ne? Das ist ein großer Vorteil. Oder gibt schon Gravel-Rennen von der UCI organisiert, die dann auch irgendwie Bikepacking maximal Liter pro Fahrrad vor,
noch vorschreiben. Nicht. Ich meine, natürlich, so Reglementierungen sind ja auch sinnvoll bei einem Rennen. Ne? Also da kann man jetzt nicht, da kann man jetzt drüber streiten, aber wo dann das Ende ist, aber letztendlich muss ja auch ein bisschen für Chancengleichheit gesorgt werden. Andererseits behindert es natürlich auch Entwicklungen. Aber die Gravel-Räder sind halt, also haben schon den Vorteil, also gerade und haben sicher auch von der Situation profitiert, dass halt viele Leute raus wollen, die sind ja schneller als meinetwegen ein Tourenrad oder so, ne? Und du kannst sportlich fahren, aber bist halt nicht auf die Straße beschränkt. Aber gleichzeitig sieht man, dass das Rennräder mittlerweile so gebaut, also so klassische Straßenrennräder so gebaut werden, dass auch breitere Reifen reinpassen zum Beispiel. Und immer mehr Rennräder bekommen auch Anlötteile oder Anklebe, also Schrauben für Schutzbleche zum Beispiel. Auch teure, was man früher nur irgendwie bei irgendwelchen entweder handgemachten Tourenrädern oder bei Billigrädern gefunden hat, wird jetzt quasi Mainstream. Du hast Anlöt.
Ja, da sind plötzlich
in den Gabeln. Ja, das behindert ja jetzt nicht die Aerodynamik, wenn du da nichts dran hast. Und
wahrscheinlich schon.
Aber das kann zum Beispiel, also gerade wenn es so um Rennen geht, ne, also ist ja Aerodynamik schon ein Faktor. Und ich weiß nicht, du kennst ja diese 3T Gravel-Räder, oder? Aber 3T kennst
du. Bin ich sicher.
Und die machen ja ziemlich schicke Räder.
Natürlich, klar.
Und die haben ja von Anfang an auf Aerodynamik gesetzt. Das waren die ersten. Und leider auch mit aerodynamischen Sattelstützen, sodass man keine Dropper-Post in die Dinger reinbekommt. Und aber immerhin, also wenn du Langstreckenrennen fahren willst zum Beispiel, dann kann sich Aerodynamik durchaus bemerkbar machen. Ne? Und dann kann es ja auch durchaus sein, dass es aerodynamische Taschen geben wird. Und selbst die Bikepacking quasi aktuelle Ausrüstung mit einer Tasche hinterm Sattel, ne? Und der im Rahmen drin, das ist ja schon viel aerodynamischer als so eine klassische Ortlieb am Gepäckträger. Ne? Also bist ja dadurch schon sportlicher unterwegs. Ne?
Boah, in die 3T-Räder, da kriegt man 61er Reifen rein.
Siehst,
ne? Nicht schlecht. Das sind ja Oschis. Ja, das ist schon faszinierend, was ich da.
Bei der Gelegenheit, also wenn man nochmal zu den Teilen zurückkommt, da gibt es ja dann auch eine Sache, wo man sich ja, wenn man jetzt nicht unbedingt sich mit der Fahrradindustrie beschäftigt, sich vielleicht auch wundert, dass es so viele Marken gibt. Also jetzt hat er gerade, glaube ich, irgendein Gericht, wie heißt es, Mist, jetzt wurde gerade die Fusion von Fiat, Chrysler und PSA genehmigt, ne? Also quasi
genau.
Die Hälfte der Marken, der Automarken der Welt tut sich zusammen. Oder fusioniert zu einem großen Unternehmen. Aber es war ja auch, ist ja jetzt so, wenn man das Auto als Vergleich nimmt, da gibt es ja weniger Marken. Ne? Und deswegen, auch das Markenbewusstsein ist viel größer. Und man fragt sich manchmal, warum das beim Fahrrad nicht so ist. Und Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht gab es ja auch beim also Auto, klar, ein Auto hat mehr Teile und so, vielleicht war das auch, aber es gab ja früher auch, als die noch von Hand gebaut worden sind, gab es ja ganz viele kleine Firmen, die eben Autos gebaut hatten.
Ja, das waren ja,
genau.
Waren ja diese.
Und als es noch keine selbsttragenden Karosserien gab, zum Beispiel, war es ja auch noch einfacher, dann irgendwie Bleche zu biegen und daraus selbst was zu bauen. Und es kann natürlich sein, dass je komplexer auch oder integrierter die Fahrräder werden oder E-Bikes auch, also vor allem, also dass die Tendenz ist ja auch hin zum E-Bike, dass es große Firmen einfacher haben und die dann auch eher ein Markenbewusstsein bei den Leuten schaffen. Wie siehst du das? Beziehungsweise bei der Gelegenheit kann man noch sagen, dass das Canyon aus Koblenz jetzt einen neuen Großinvestor hat. Ne? Das hast du ja mitbekommen, oder? Und also Canyon wächst ja sehr stark in den letzten Jahren und sind.
Na, die haben mittlerweile auch ein Vollsortiment quasi. Also angefangen haben sie ja schon eher im Sportbereich. Und mittlerweile dann auch im sportlichen Commuter-Bereich. Und durch das, dass sie dann, wann war das, vor 2 Jahren angefangen hatten mit E-Bikes, haben sie jetzt eine richtige Urban E-Bike-Linie präsentiert und auch Trekking und alles. Also gerade in der E-Mobilität, da haben sie ziemlich viel gemacht und haben quasi jetzt von Alltagsrädern bis
Hightech. Genau, und dann haben sie auch eine Designsprache, die man wiedererkennt. Im Moment leider mit dem Fokus auf matten Lacken, aber das geht vielleicht wieder vorbei. Und kommunizieren relativ viel und haben eine gute Website auch und du kannst da gut bestellen. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Support ist. Auf jeden Fall kriegst du die Räder ja geliefert und die sind sehr gut vormontiert. Und da kommt Werkzeug dabei, also du kannst das Ding gut selbst aufbauen. Und ja, und die sind ja nicht immer jetzt die Ersten, die irgendeinen Trend schaffen. Aber wenn sie dann merken, dass was geht, dann haben sie gute gute Angebote, auch günstig, ne? Oder vergleichsweise, also wo man sagt, preiswert wäre das richtige Wort, das ich da auch noch für angemessen halte. Und jetzt haben sie einen neuen, also die hatten irgendwie einen Investor, der wohl geplant hatte auszusteigen, und jetzt haben sie einen großen Investor, weil sie nämlich auch mehr Geld brauchen. Die sind seit wann? 2 Jahren, glaube ich, 1 oder 2 Jahren in den USA auch aktiv und sind da ziemlich, also kommen da ziemlich gut an, was ich mitbekommen habe, was man so in amerikanischen Online-Medien liest zum Beispiel, und haben ja, 2020 über 400 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist schon okay, oder? Und jetzt haben sie, jetzt ist ein belgisches Unternehmen eingestiegen, also eine Investmentgesellschaft, die unter anderem, also die hat, glaube ich, eine Mehrheitsbeteiligung auch, oder ist der größte Anteilseigner bei Adidas, genau. Das heißt, Adidas, die sind auch im Sport- und Lifestyle-Markt dabei. Und um weiter zu wachsen, braucht man natürlich auch Geld, ne? Und das holen Sie sich davon. Und dann ist noch als Co-Investor dabei ein Unternehmen, das heißt Future Shape. Und das gehört Tony Fadell. Sagt dir der Name was? Der hat den iPod erfunden.
Nee.
Und war lange Zeit bei Apple für iPod und dann fürs iPhone zuständig. Hat halt Apple verlassen aus irgendwelchen. Ich glaube, mit dem Steve Jobs hat er sich nicht so super verstanden damals. Da hat er noch gelebt. Also es gab irgendwie Differenzen, was irgendwie die technische Zukunft anging. Jedenfalls hat er Apple verlassen und dann hat er Nest gegründet, falls dir das noch was sagt. Nest, die haben so Rauchmelder mit integrierter Raumüberwachung, also so Home-Automatisierung und sowas gemacht, gehören jetzt zu Google. Mhm. Also die ganzen so Lautsprecher zum Beispiel, so Alexa-artige Lautsprecher und so, heißen, glaube ich, immer noch Nest, aber bei Google oder so. Also das Nest hat er dann, ist dann eben, die Firma Nest ist dann irgendwann von Google übernommen worden. Und dann zwischenzeitlich habe ich gesehen, hat er ist auch noch an einem Unternehmen beteiligt, die elektrische Go-Karts für Kinder bauen. Die heißen Active oder so und die kannst du als Eltern, kannst du die fernsteuern. Du kannst die Höchstgeschwindigkeit festlegen, du kannst über Geofencing festlegen, wo dein Kind mit dem Go-Kart rumfahren kann. Also das, 2014 gab es das, glaube ich, schon. Ich glaube, man kann sie immer noch kaufen. Jedenfalls sieht man da, laut Werbefilm ist das die Möglichkeit, dein Kind raus wegzukriegen vom Videospiel und raus auf die Straße. Gut, dann sitzen sie in dem elektrischen Ding drin. Es ist eine amerikanische Vorstadtstraße, wo das Video spielt. Und dann malen die Eltern in der App, malen sie dann einen schönen Rahmen, welche Straße die Kinder fahren dürfen. Und wenn sie besser werden, dann dürfen sie schneller fahren und so. Ne? Also er hat schon eine Affinität zur Mobilität und der ist da eben dabei. Also und es zeigt auch, dass diese Branchen quasi nicht mehr scharf getrennt sind. Und also es kann spannend werden. Ja, und da ist es wahrscheinlich auch so, du hast, glaube ich, gesagt, dass Canyon wahrscheinlich einen Haufen, also mit dieser Macht eben einen Haufen Teile abschöpft und Verträge schließt mit Zulieferern und quasi dadurch kleinere Hersteller benachteiligt, ne?
Ach so. Naja. Wenn die müssen ja produzieren und wenn natürlich irgendeiner der zwei großen Hersteller von Komponenten sich überlegt, okay, verkaufe ich dem 100.000 von der einen Sorte oder dem anderen 500, dann gehe ich mal davon aus, dass der schon auch erstmal die großen Stückzahlen machen will. Auch, also macht ja und da so einen großen sicher zu haben, ne, insofern, ja.
Na, über die Teile und
große. Wie kam jetzt da drauf? Ach so, wegen Canyon, ja. Aber das eine, weil du Canyon erwähnst, ich habe das auch in unserer Liste mit drin. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in 21 mit Versendern. B2C genannt, Business to Customer. Werden immer populärer. Van Moof hat Riesenwirbel gemacht. Die Cowboys und Mates und wie sie alle heißen, da kommen ja mehr von diesen Rädern, die du dir bestellst, weil sie vielleicht auch von der Konzeption so sind, dass du da nicht unbedingt Beratung im Laden brauchst. Oder auch das Muto, das Und bei E-Bikes auch die Ergonomie teilweise ein bisschen, kann man da ein bisschen Kompromisse schließen, also so, dass es nicht hundertprozentig passen muss vielleicht, aber wenn es dann schön ist und günstig, dann gehen die Preise runter, dann kosten die Dinger 2000 Euro. So, dass die Leute dann schon sagen, okay, bestelle ich mir, ne? Weil es gibt ja keinen Laden. Und bei Muto weiß ich, die kooperieren zumindest in ihrem Heimatmarkt in Holland mit Fachgeschäften, so dass du halt, wenn du ein Muto hast, auch jemand, einen Ansprechpartner hast. Ich weiß nicht, wie es bei Canyon ist, ja so, dass du zum Teil ja Gutscheine bekommst, wenn ich richtig informiert bin. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt zum Beispiel dieses Konzept von einem Keinladenlokal, also quasi eine freie Reparaturwerkstatt, die sich um diese ganzen Gesellen kümmert. Also wenn die ganzen Räder mal einen Reifenwechsel brauchen oder eine neue Kette oder sonst irgendwas, also dann haben sie ja kein Fachgeschäft, wo sie es gekauft haben und hingehen können oder müssen und gern gesehen sind und begrüßt werden mit Namen, sondern sie müssen ja irgendwo hin. Die Leute, habe ich gelernt, sind mittlerweile bereit, echte Stundenlöhne zu bezahlen, damit ihr Fahrrad wieder flott gemacht wird, gerade bei E-Bikes. Da haben sie wohl auch begriffen, dass ein bisschen Kompetenz dazugehört und nicht nur irgendein Bastler, der das Ding für 5 Euro wieder gerade biegt. Und da bin ich mal gespannt. Also natürlich verdient man an einem E-Bike, das man rausschiebt aus dem Laden, dem glücklichen Kunden, da verdient man auf einmal eine Menge Geld, als wenn man
gleichzeitig wenn man musst nur
repariert. Ich weiß nicht, wie sich's entwickelt. Oder ob so Fachgeschäfte wiederkommen, so Fahrrad.de hat ja auch verschiedene, nicht nur online, sondern auch offline Läden. Dann gibt es irgendwie die Pop-Up-Stores, die es so gibt, die sind ja eigentlich nur verkaufsfördernd und nicht Service.
Aber ja also die Pop-Up-Stores wollte ich auch erwähnen, beziehungsweise auch Ladenlokale. Also bei der Gelegenheit kann ich auch noch gleich, du hast mir das empfohlen, eine Podcast-Folge mit dem Gründer von Rad Power erwähnen, die wirklich interessant ist. Also komme ich gleich noch drauf zurück. Jedenfalls, also Rad Power ist in den USA, haben die einen Marktanteil von 25% mittlerweile bei E-Bikes. Und die gibt es seit 2016. Und die verkaufen nur online. Und die eröffnen auch Ladenlokale. Und Van Moof hat ja auch Läden. Bei Van Moof wird übrigens kürzlich hat sich einer beschwert, dass Van Moof als Startup bezeichnet wird, immer noch, obwohl es die ja eigentlich, aber das wissen nur wir, schon seit 11 Jahren gibt oder so. Aber eigentlich gibt es so, wie sie jetzt sind, erst, sagen wir mal, seit sie E-Bikes machen. Und oder seit, sagen wir mal, seit dem S-Modell, dem aktuellen.
Ja, also die ersten
ja, oder in Holland waren sie auch populärer und die waren Architekten. Ja, und die haben damals haben sie, die konnte man in Läden kaufen, die haben tatsächlich, es gab in Köln auch einen Laden, der hat Van Moof Räder verkauft und andere Räder noch aus, also das war ein Holland-Laden und die hatten lauter holländische Marken und so, und da war Van Moof auch dabei, so als Beispiel, also die gab es ja quasi 2009 sind sie, glaube ich, gegründet und da war das ja noch nicht so mit Internethandel, das war noch nicht so groß und so richtig neu, ich würde mal sagen, auch richtig eingestiegen sind sie eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo sie sich mehr oder weniger auf E-Bikes festgelegt haben und deshalb kann man sie schon Geschäft, also kann man sie schon noch als Startup vergleichen, bezeichnen und auch immer noch und dann auch mit den anderen, zum Beispiel Cowboy aus Belgien oder Ampler gibt es ja auch. Und Ampler zum Beispiel haben auch Läden mittlerweile, also in Großstädten, also in Köln haben sie einen, ich war noch nie dort, aber ich habe ihn gesehen, der hat immer dann zu, wenn ich vorbeikomme und weiß gar nicht, warum soll ich auch da rein, also mich interessiert, also ich brauche kein Amplerrad. Aber die haben einen schönen Laden in einer guten Lage, in der Straße, in der Severinstraße. Da gibt es noch zwei weitere Fahrradläden. Auch zwei, also diesen Staub und Teer, so einen Gravel-Laden und noch einen anderen. Also wirklich schöne Zusammenstellung.
Und die reparieren und auch dann bei so einem Ampler-Laden?
Oder bei Ampler, das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Und Van Moof haben ja auch Läden. Das sind dann die Flagship-Stores. Mhm. Also in Berlin haben sie einen Laden zum Beispiel und in Tokio, Paris, wahrscheinlich auch London. Und dann haben die aber jetzt Mitte letzten Jahres, glaube ich, wieder Geld reingeholt und das stecken sie vor allem in Support und Reparaturdienst. Also sie wollen ein Reparaturnetzwerk aufbauen, weil das ist das, also das ist der größte Pain, den sie haben. Also dass die Leute, die also, dass die Fahrräder halt am Laufen
gehalten. Ja, klar, vor allem der Service drumherum, das ist das, was dann wichtig ist einfach, damit die Leute auch zufrieden bleiben. Und du willst zwar natürlich einen Haufen neue Kunden haben, aber unzufriedene Altkunden macht natürlich auch keinen Spaß. Und eine Menge Sachen, die dir in die Bude geschickt werden, du weißt nicht, wohin damit, musst du alles bearbeiten.
Ja, ja. Und dann ist es ja so, dass sie, bauen sie auch Callcenter aus und so. Und die Leute zahlen aber ja auch dafür. Wie du sagst, die Leute sind bereit dafür, also Geld auszugeben für Reparaturen oder für Wartung. Und wenn für einen Fahrradhändler ist es ja möglicherweise sogar rentabler, sage ich jetzt mal, keine Fahrräder zu verkaufen, sondern zu reparieren. Weil zum Verkaufen, die musst ja auch aktuelles Modell zumindest vom Fahrradhandel erstmal vorfinanzieren, dann mussten Modell da haben, dann möglicher, dann kommt irgendwie ein neues, dann musst du es billiger abverkaufen und so. Diese ganzen klassischen Mechanismen, die es da gibt, das können viele auch gar nicht leisten, können das nicht so ein E-Bike, wenn du, kannst 6 Fahrräder für 1.000 Euro in den Laden stellen oder eins für 6.000 zum Beispiel, nur so zum Vergleich.
Ja, also die haben natürlich ist es, die haben ganz andere Zahlungsziele zum Teil, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass man dann auch natürlich mit dem Saisongeschäft, das es ja einfach gibt und da schon auch ein bisschen guckt. Klar, wenn du jetzt so ein E-Bike für 5.000 Euro rausschiebst, dann hast vielleicht als Händler ein Tausi dran. Hast vielleicht auch beraten lang, weiß man ja gar nicht, vergisst vielleicht wieder. Ich meine, momentan, wenn es sich von selbst verkauft, ist eine andere Geschichte. Aber ich bin gespannt, wie weit das auch vielleicht nebenher laufen kann. Also auch Marken sowohl online als auch offline anbieten.
Also und so kommt es auch, also Specialized zum Beispiel verkauft mittlerweile auch online, also alle großen Marken verkaufen auch online oder zumindest teilweise oder machen dann, binden die Händler ein, dass du quasi aus zwei Richtungen, aus mehreren Richtungen dahin gehen kannst und das, ich meine, das wünscht, kann man sich ja auch wünschen. Du denkst, okay, ich guck im Internet, nehme mir da Zeit und schau mal alles durch, welches Ding mir gefällt. Und dann kann ich gleich zum Beispiel mich mit einem Händler verbinden lassen. Dann ist der schon mal entlastet, weil die meisten Fragen, die hast du dir schon selbst beantwortet. Und dann willst vielleicht dich nur noch draufsetzen, angucken oder so. Und das geht ja zum Beispiel in den Pop-Up-Stores. Also Van Moof, die waren ja da ganz clever, die haben die Situation ausgenutzt, die haben so Büros gemietet. Also die haben sich mit so einem Bürovermieter,
mit diesen Concept-Stores oder wie die heißen, ja?
Ja, waren Pop-Up-Stores quasi. Also
nein, diese Kette, die heißt so. Die ist so irgendwas mit Concept. Die haben so große Büroräume.
Ja, die haben viele, die handeln quasi mit Büros, ja. Und ich nehme an, dass sie einen ganz guten Deal gemacht haben, weil eben nicht so viel benötigt wurden wie sonst und drum haben eben die in ganz vielen Städten Läden aufgemacht. Mhm. Und auch in, das kann ja auch, gibt ja die Diskussion, ah, was machen wir mit den Innenstädten, ne? Und der Einzelhandel, ja, der muss auf Teufel komm raus gerettet werden. Und ja, und die Läden müssen überleben. Und mittlerweile ist es ja so, dass teilweise auch Städte dann Läden in Fußgängerzonen anmieten und die dann wieder untervermieten zum Beispiel. Mhm. Also dass man, und das wäre ja auch eine Möglichkeit, also erstens, man muss ja nicht nur zum Einkaufen in die Stadt gehen, aber dass man da quasi statt noch ein Zara-Store oder H&M, dass man da eben, dass man dann eben dort sein Fahrrad ausprobieren kann, was man
ausprobieren vielleicht... oder vielleicht sogar reparieren. Während du da einen Cappuccino in der Gastro, wenn das alles wieder geht.
Ja, ja, zum gibst. Beispiel. Oder, ja. Und dann gibt es ja auch noch die diese reinen Reparaturbetriebe. Da habe ich jetzt keinen Namen im Kopf, aber da gibt es, glaube ich, zwei in Deutschland. Einer hat irgendwie Insolvenz angemeldet, ist jetzt aber wieder da. Wo du quasi auch, also die nur Fahrradreparatur machen. Entweder die holen dein Rad ab zum Beispiel oder machen es vor Ort oder du bringst es hin. Also, und das ist ja, und die sind nicht markengebunden dann. Oder die sagen, oh, nicht bei mir gekauft, dann repariere ich es auch nicht und ziehen schlöppen. Unfreundlich. Sondern die machen das, weil das ist ihr Geschäft. Und das kann sich ja durchaus weiterentwickeln. Ne? Also das ist auch noch eine Sache. So ähnlich wie bei, ich glaube, wenn so Fahrradhändler klagen, glaube ich, dass das Angebot von Fahrrad.de nicht so super ist. Wenn Fahrrad.de sagt zum Beispiel, jemand bestellt ein Rad und möchte es montiert haben, dann schicken sie es dorthin. Und du kannst es dann da im Laden abholen. Hatten sie, ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist, ob es das noch gibt. Ach so, und Cannondale zum Beispiel montiert, habe ich kürzlich gelesen, versendet jetzt Fahrräder fast komplett vormontiert. Auch an die Händler. Mhm. Das heißt, also die verkaufen ja noch hauptsächlich über Händler, aber machen auch so Omnichannel quasi. Ja, und ja. Dadurch, dass sie die Fahrräder vormontieren, freuen sich die Händler, weil die gewinnen dadurch ja viel Zeit. Ne? Die müssen das Zeug nicht mehr montieren. Und ich weiß nicht, ob sich das dann auch im Preis auch auswirkt. Auf jeden Fall gibt es da schon, Entwicklungen. Und noch eine Sache zu Muto. Zu den Muto-Bikes, über das haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Die gehören ja zu Stella ja. Bikes. Und Stella Bikes hat, die haben in ganz Holland und auch in Deutschland haben die quasi, ich weiß gar nicht, ob das Partnerläden sind oder ob das eigene sind, also eher so Partnerläden, in denen du auch Stella Bikes Probe fahren kannst, zum Beispiel. Die haben so Probefahrtcenter. Und darüber wird es mit den Muto in Holland gemacht. In Deutschland sieht es anders aus.
Ja, weil in Holland Stella nicht so groß ist. Das
in Deutschland? Dann,
ja, also wenn es sie überhaupt hier gibt.
Doch, die gibt es also hier in der Nähe, so in der Richtung Holland tatsächlich, ja. Gibt es dann mehr. Aber die breiten sich auch aus. Und bei Stella ist es übrigens auch so, dass die im Internet angefangen haben und auch immer noch, also ausschließlich, die verkaufen ja nur direkt und nur übers Internet. Das heißt, in den Läden weiß ich gar nicht, ob du da ein Rad mitnehmen kannst.
Was von Stella oder Moto?
Egal.
Weil Stella gibt es ja schon ziemlich lang.
Ja, die gibt es schon ziemlich lang und die haben auch mit selbst gefummelten Websites angefangen und so, aber die haben von Anfang an, haben die nur direkt und übers Internet verkauft und vielleicht auch über Anzeigen, das kann auch sein, telefonisch oder so, bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber das war quasi das erste E-Bike und nur E-Bikes und das war quasi das erste E-Bike-Startup, sage ich mal. Mhm. Glaubt mir gar nicht mehr, wo so konservativ die aussehen. Aber
die,
so war es halt.
Ja. Ne?
Ja.
Ja, das, die haben ja auch so Schülerbikes und so. Naja, wie auch immer. Lass uns mal weitermachen, weil nämlich das auch so ein Ausblick war. Da werden wir auch zurückkommen dieses Jahr drauf und das beobachten. Genauso, weil ich würde ganz gern noch ein bisschen Politikausblick machen, ja. Fahrradpolitik und dann Schluss für heute.
Ja.
Außer wir uns fällt noch was ein.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin ja, ich fange jetzt da einfach mal an, weil ich schimpfe ja viel über Sachen und weiß viel besser und denke dann auch immer mal, ja, ich weiß viel besser, aber ich mache nichts dagegen, außer dass ich mich so verhalte, wie ich es für richtig halte oder wie ich das denke. Ich bin ja. Dann zumindest mal vor einer Weile in den VCD eingetreten. Um einfach auch den richtigen Leuten Geld zu geben und Informationen zu bekommen. Der VCD, Verkehrsclub Deutschland, für die, die ihn nicht kennen, ist meines Erachtens ein Verein, der eine gute Arbeit leistet und nicht nur für eine Seite, der ist für Fußgänger, für Fahrradfahrer und die gucken sich auch trotzdem noch Autos an. Aber eben ganzheitlich. Und das ist, finde ich, ein richtiger Ansatz. Und die haben, da ist mir jetzt an Weihnachten der neue Kreisverkehr, wie er heißt, reingeflattert vom Kreisverband, das Blättchen.
Und zeig mal.
Ich zeige dir mal den Kreisverkehr. Schwarz-Weiß auf Ökopapier. Man kann den auch als E-Mail haben, aber... Okay. E-Mail ist schnell weggeklickt und ich freue mich da immer, wenn tatsächlich ein bisschen Post kommt. Und da haben sie einen Flyer reingelegt und der Flyer, der ist echt super. Der ist von der Allianz Mobilitätswende. Mhm. Und Allianz bedeutet in dem Fall, dass das nicht irgendjemand allein macht und der VCD nur ganz alleine Recht hat, sondern dass sie damit mit vielen gemeinsam, und jetzt habe ich mein Browserfenster verloren, aber ist egal, dass die gemeinsam auch mit dem ADFC zum Beispiel und Carsharing und Gewerkschaftsbund und Banken, die Gemeinwohl unterstützen, die eine Mobilitätswende für Baden-Württemberg in dem Fall vorschlagen, die auch konform ist zu dem Beschluss, CO2-Ausstöße zu reduzieren und einfach ein menschenfreundliches Leben zu gewährleisten. Und sie haben da Forderungen aufgestellt, die aber erfüllbar sind und hinterlegen das auch mit Fakten. Und das ist wirklich sehr schön gemacht.
Ach, hier sind die. Ich habe mir den Flyer mal runtergeladen. Hier sind die Forderungen.
Auch auf der Webseite, die ich ja verlinkt habe, da sieht man das auch. Und
der richtet sich ja nicht an uns, dieser Flyer, weil wir sind ja schon bekehrt, ne? Oder hilft es uns irgendwie, anderen Leuten das näher zu bringen? Oder ist es eigentlich jetzt in Deutschland die quasi so, ist die Zeit jetzt richtig oder reif für sowas?
An sich ja. Also hier schreiben sie ja zum Beispiel, dass dass nachdem sie das Ziel gesagt haben, wenn weil einige ja schon erkannt haben, dass also die Allianz Mobilitätswende, lese ich mal ganz kurz, kurz vor, sehen wir uns den Beschlüssen des UN-Klimarahmenabkommens von Paris verpflichtet. Also ja durchaus was man unterstützen muss an sich.
Ja.
Wir wollen den vom Menschen verursachten Klimawandel auf eine globale Temperaturerhöhung von unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad begrenzen, damit auch künftige Generationen gut auf unserem Planeten leben können. Das Ziel, das wir erreichen wollen, beziehungsweise wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, müssen wir unsere Mobilitätskultur jetzt rasch und radikal ändern. Ich kürze das da mal ab. Und der Grund ist auch, dass die Bundesregierung schon 2016 beschlossen hat, den CO2-Ausstoß auf dem Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 um 40% zu senken. Und sie schreiben dann die bekannten Sachen einfach nochmal schön zusammen, weil entgegen allen Zielsetzungen steigen die CO2-Emissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg an. Baden-Württemberg grün regiert. Das liegt natürlich daran, dass keine Frage, die Autoindustrie hat Baden-Württemberg Wohlstand, der Industrie Einnahmen und vielen Menschen Arbeit und sicheres Einkommen gebracht. Wir sind jedoch an einem Wendepunkt angelangt, schreiben Sie hier richtig. Wenn die Autoindustrie in Baden-Württemberg überleben will, kommt sie nicht umhin, Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die den neuen Rahmenbedingungen eines sich rasend ändernden Weltmarktmarkts entsprechen, der auf CO2-Neutralität setzen muss und wird. Muss und wird, ja, da ist natürlich auch die Politik gefragt.
Das kann man auch schaffen, indem man sich von Tesla Persilscheine kauft für CO2-Neutralität. Damit verdienen die ziemlich gutes Geld. Ich glaube, Chrysler Fiat macht das, glaube ich. Die machen so einen Ausgleich. Also Unternehmen können Unternehmen können quasi mit CO2-Sparmaßnahmen, mit CO2-Sparpaketen handeln. Du kannst ja, wenn du dreckige Autos herstellst, kannst du die ausgleichen mit sauberen Autos, die du entweder selbst herstellst oder die ein anderer Hersteller macht, und der verkauft dir quasi seine Boni, die er bekommen hat.
Ja, klar, das ist fies, was es da alles gibt.
Das ist ja auch, kann ja auch ein Ansporn sein, weil sich das sparen zu wollen, zum Beispiel als Hersteller. Ja, ja. Und für die anderen auch, oder auch als Hersteller Anreiz, wenn ich saubere Energie oder saubere Fahrzeuge herstelle, dann kann ich da diese Pakete verkaufen. Also quasi, ich kann ein Mischgeschäft machen.
Also ich verstehe schon diese Mobilitätswende, diese Organisation oder Allianz, verstehe ich schon ein bisschen, sodass die jetzt im Moment ja Lobbyarbeit auch machen, um einfach darzustellen, hier, das ist cool für alle, wenn innerorts Tempo 30 gilt endlich. Du hast vielleicht, du liest ja auch noch Autosachen, ne? Und der Citroën Ami ist ja dein Freund.
Ja.
Und da kam im Spiegel sowohl das schlechteste Auto 2020 wie das beste Auto 2020. Hm. Beides mal der Citroën Ami. Und warum? Weil mit 45 km/h ist der natürlich viel zu lahm im normalen Straßenverkehr, weil der ja sich zwischen 50 und 60 bewegt, wenn er sich bewegt.
Der Ami?
Und nein,
der Straßenverkehr.
Der normale Straßenverkehr, richtig, ja. Der normale Straßenverkehr, wenn er denn nicht durch Staus reglementiert ist und irgendwie rumzuckeln muss, dann bewegt er sich im Bereich 50, 60 rum. Weil 50, klar, das soll man fahren, und dann natürlich ein Tick mehr und so. Und sobald du mal Tempo 30 hättest, wie sich's meines Erachtens gehört in der Stadt, aus verschiedensten Gründen, schon kann so ein Wägelchen mitfahren mit seinen 45. Genau. Der nicht getestet ist, dass er mit 120 gegen eine Wand fahren kann und du da lebend aussteigst. Weil das braucht er nicht.
Richtig. Und
dieses, Sie sprechen auch von dem menschlichen Maß.
Und wer?
Die Mobilitätswende. Also diese Aktion, dass die Mobilität ein menschliches Maß haben soll. Und das ist was vergessen wird vor lauter Konsum teilweise und Technik. Also,
aber dass man auch
welche Auto?
Bitte?
Nee, ja. weil er dann die Automobilindustrie ihr Heil in autonomen Angeboten sieht und Weil das ist ja alles, alles Käse.
Aber autonome Angebote, also tatsächlich hat sich auch bei, also bei den autonomen Angeboten, oder da sind ja die ersten, also in den USA und ich glaube auch in Europa, sind ja teilweise schon autonome Fahrzeuge auf den Straßen korrekt zugelassen, also voll. Und die fahren langsam.
Ja, natürlich fahren die langsam.
Ja, aber das geht. Und zwar, wenn du die zum Beispiel nicht, also es gibt ein oder zwei Anbieter zum Beispiel, die setzen die nicht dazu ein, Menschen zu transportieren, die sich vielleicht zu sehr langweilen würden, wenn sie rumzuckeln würden, sondern die transportieren Waren. Also die fahren Pakete aus zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Und da habe ich auch schon welche gesehen, die sehen dann aus wie ein Anhänger.
Ja, und die sind kleiner und leichter und fahren langsam und können, weil sie langsam fahren, dann besser auf die Umwelt noch reagieren. Und gleichzeitig ist es auch nicht so super eilig, wenn, also was sie haben, also wenn die meinetwegen eine Paketrunde fahren, dann spielt es jetzt keine so Riesenrolle, wie lang die brauchen. Und ich bin schon für autonomen Verkehr auch. Und ich finde, gerade solche in Kombination, finde ich, also man darf das nicht ausschließen und man darf nicht sagen, ja, das funktioniert nicht, sondern das gehört eben dazu. Und da kann zum Beispiel, da kann der Daimler zum Beispiel auch was machen, wenn sie wollen, ne? Oder die Zulieferer. Klar, der ganze Motoren-Scheiß, ne? Also Verbrennungsmotoren, das sind ja super komplexe Entwicklungen. Das ist, natürlich ist das für Ingenieure jammer schade, wenn sie das Wissen, das sie da gesammelt haben, Diesel bauen, studiert an der Uni, ne, und sich hochgearbeitet und auf Effizienz, Sauberkeit von mir aus auch, ne, gearbeitet haben, und das ist alles verloren, weil so ein Elektromotor halt viel weniger aufwendig ist, ne, und das ganze Zeug außenrum nicht mehr braucht. Aber es ist ja vielleicht nicht alles verloren. Vielleicht haben sie ja man muss halt.
Die sind ja nicht doof.
Und es sind, das ist das, ja, der und es sind ja, und es
da,
sind
das, ja, das genauso wie
es sind ja schon andere Technologien ausgestorben. Mein Gott, das, so ist es halt. Da muss man mit leben und das akzeptieren. Und vielleicht können ja Leute, die sich mit Verbrennungsmotoren beschäftigen, sich auch mit anderen Techniken, die Mobilität bedingen, beschäftigen. Ich habe zum Beispiel, da fällt mir was ein, was die machen könnten. Ich habe nämlich Heizungen, ja, oder auch Bremsen. Es ist ja nicht, alles zu Ende entwickelt, ne? Aber zum Beispiel Elektromotoren können ja auch prima bremsen, indem sie als Generatoren eingesetzt werden. Oder ich habe einen gesehen, was hat denn der gemacht? Der hatte eine hydraulische Bremse, die nur hydraulisch funktioniert hat, also ohne Reibung quasi, die Öldruck. Ich muss mir das mal raussuchen, dass
der so, irgendwie mit einer Plastikflasche also quasi nicht auf der Bremsscheibe, sondern quasi das Öl komprimiert, sodass du keinen Verschleiß hast.
Genau, also sowas, eine verschleißfreie Bremse zum Beispiel. Oder eben die kann man nicht nur im Auto verwenden, sondern auch im...
Ja, ja, ich meine solche Techniken wie
und dann ist es ja
in dem Wandler zum Beispiel. Jetzt, wenn du keine Verbrennungsmotoren hast, dann brauchst du kein Automatikgetriebe, so ein Wandlergetriebe und sowas, was ja über Öl und solche Sachen funktioniert. Diese Ideen zu haben, und wie ich sage, die Ingenieure sind ja nicht doof, nur sind sie halt eingeschränkt in dem Ding, wo sie ihren Job gerade kriegen. Wenn man denen was anderes gibt, dann... Ich meine, zum Teil macht es den Ingenieuren ja auch, oder ist es ja für die auch wurscht, wo sie Geld mit verdienen. Es gibt einen Teil, denen ist es echt egal. Und dann gibt es auch Leute, die sind motiviert, und die kann man auch neu motivieren. Und diese Veränderung, die sich gerade tut, kann spannend sein. Und die anderen in Vorruhestand, solange es geht. In der Industrie ja, es geht ist
ja
es
auch
ja.
Nicht so, also es, ja, und ich meine, wir das ist auch die Art zu arbeiten. Also wenn jetzt Leute mehr zu Hause arbeiten, zum Beispiel so ein Teil. Oder du kannst halt nicht damit rechnen, dass du dein ganzes Leben lang das Gleiche machst.
Nicht mehr, ne?
Also nicht unbedingt. Und willst ja vielleicht auch nicht. Ich meine, dich interessieren halt mal andere Sachen. Gut, bei uns ist es irgendwie schon so. Wir interessieren uns schon immer für Fahrräder. Aber das kann man ja auch dann, das kann man ja auch in unterschiedlichen Ausprägungen dann eben ins Leben oder in die Arbeit einbeziehen. Ja. Ne? Also da muss man da, und wenn jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber, als großer, wenn jetzt zum Beispiel der Daimler oder VW sagt, wir ändern jetzt da was, dann machen ja, wenn sie es richtig anpacken, die Leute auch mit. Ne?
Ja. Das denke ich auch. Ja,
bremsen. Und dann ist ja so, jetzt gegen Verbrennungsmotoren, also die wird es ja, also da gibt es, das sind ja schon, ist ja schon eine coole Erfindung eigentlich, ne? Dass du quasi dein Kraftwerk immer dabei hast. Ne? Ja. Und deswegen wird es da auch weiterhin Anwendungsgebiete geben, wo man die braucht und gebrauchen kann. Ne? Also wer sich wessen,
aber halt
wessen,
nicht,
ich meine, die, wessen Teil oder wessen Leidenschaft das ist, der wird wahrscheinlich auch noch einen Weg finden, sich mit der weiter zu beschäftigen.
Ja. Oder er findet eine andere.
Ja, oder er findet eine andere.
Also ich mache mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Jetzt muss man mal gucken, wir haben ja super Wahljahr, deswegen kam das schon auch reingeflattert, dass da auch ein bisschen man sich überlegt, wen wähle ich denn? Es wird nicht einfach werden und natürlich, selbst wenn die Grünen gewählt werden sollten, andere sind ja nicht da, die zumindest ansatzweise machen, sie sind schon nicht mehr so eine Grüne, wie ich sie mir wünschen würde, aber immerhin ein bisschen grüner als ja, die Grünen in Baden-Württemberg erschrecken mich ja ganz arg, weil der Herr Kretschmann schon ein ziemlicher Autolobbyist ist und das ist schon bitter, aber ist so. Da gucke ich mal, was ich da tun kann und vielleicht ziehen ein paar Leute mit und merken es, dass es so nicht weitergeht. Und auch nicht schön
ja,
ist. Es ist doch viel schöner, wenn in der Stadt nicht so viel los ist und man einfach irgendwo hinfahren kann, ohne das ganze Jahr ein Mobil zu unterhalten, das wahnsinnig viel Geld kostet und Reparaturkosten und Versicherung und Steuern und allem drum und dran und dann auf Teufel komm raus benutzt werden muss, weil man es halt einfach hat.
Und selbst, vielleicht kommt ja auch Carsharing wieder doch irgendwann mal größer raus, weil Leute das merken, dass es funktioniert. Und ich hab jetzt kürzlich was gelesen, weiß nicht, ob es jemand bei Spiegel Online auch geschrieben hat, also über Carsharing auf dem Land, weil das geht auch.
Die Leute da habe ich auch was ja, gehört über das Dorfauto.
Ja, weil die, hast du es gelesen?
Ich habe es gehört, ich habe es im Radio gehört.
Ah, oder das, ja. Weil die Leute immer sagen, ja, aber auf dem Land, da braucht man ein Auto. Also das kann schon sein, dass du ein Auto brauchst, aber nicht jeden Tag. Du brauchst es vielleicht oder du meinst, dass du es brauchst, also du brauchst es momentan noch, um einkaufen zu gehen. Weil der nächste Laden weiter weg ist. Aber es kann ja durchaus auch genügen, einmal die Woche zum Beispiel dann dir ein Auto auszuleihen, um mit dem einfach einkaufen zu gehen. Zum Beispiel. Oder noch weniger, je nachdem, auf dem Land hat man ja Gefriertruhen. Also wenn man sich, also Naja, ist doch so. Wenn du ein Haus hast, da hast du ja Platz. Also ist ja nur geschickt, wenn du, oder Leute halten ja auch Lager zu Hause. Ist ja sinnvoll. Und wenn du das so planst und wenn du dann, und dieses Dorfauto, wenn das so hieß, also irgendein
ja, ja.
Ort,
also
hast, und die haben, und was die gemacht haben, die sind noch weitergegangen, die haben Elektroautos gekauft, Kango, Ford Kango, und haben die zur Verfügung gestellt, und zwar relativ günstig. Also sie machen Verlust dabei, aber das wird auch gefördert vom Land in dem Fall. Und es gibt keine Einschränkungen und es gibt einen Kümmerer. Es gibt einen Autokümmerer. Es gibt nämlich keine Einschränkungen, zum Beispiel, wie lange du das Auto mieten darfst. Also theoretisch kannst du es irgendwie 3 Wochen behalten oder so. Allerdings gibt es dann ehrenamtliche Dorfkümmerer oder so Autokümmerer, und die gucken dann danach, wofür du das überhaupt brauchst. Also, und die wenigsten Leute, steht in dem Artikel, also das nutzt niemand aus. Also niemand
lässt es vor der Tür stehen, 2 Wochen.
Ja, quasi wie ein eigenes, sondern also die Leute spüren das, indem sie es einfach ausprobieren können, indem sie sehen, aha, die gibt's, ja. Und dann vergeht zum Beispiel auch die Reichweitenangst möglicherweise, weil sie merken, okay, wenn ich das eh nicht so oft brauche, dann reicht's auch, wenn das nur 200 Kilometer weit kommt.
Ja, und der Wertverlust und solche Sachen kümmert sie nicht,
ja,
wenn es genau. denn einen gibt.
Ja, und dann kann es ja noch andere, es gibt ja dann teilweise, gibt auch so Dorfbusse zum Beispiel, bei denen die Leute, die die Busse fahren, also die machen das ehrenamtlich und die wechseln sich ab.
Ja.
Das heißt, da gibt es quasi einen Pool an Fahrern, und die haben dann immer ihre Runden, aber die nutzen gleichzeitig, also das ist so, die nutzen das Angebot, aber tun auch was dafür, zum Beispiel. Ja, ja. Klar, und das sind dann irgendwie halt Busse, die du mit Autoführerschein fahren darfst, also 9 Sitzer oder so.
Mhm.
Und das funktioniert. Und die merken dann auch teilweise, also das ist ja auch dann so eine Gemeinschaftssache.
Die fahren vielleicht auch nicht immer, weil sie keinen Bock haben, vorbei, wenn gerade keiner steht, sondern warten vielleicht auch mal kurz.
Ja, naja, aber
also egal,
das muss schon was sein, worauf du dich verlassen kannst. Und dann für spontane Sachen gibt es auch Möglichkeiten. In Köln zum Beispiel haben sie jetzt so englische Taxis mit Elektromotor eingeführt. Also so ähnlich, so kleine Busse irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Und die sind quasi so Anruf-Taxi-artig, also kosten halt weniger. Und die werden so dann nachts fahren die zum Beispiel. Das heißt, wenn du nachts irgendwie feiern gehst, dann aber dir kein Taxi leisten kannst oder willst, dann kommst mit dem Ding nach Hause günstig, weil das, ich glaube, den normalen U-Bahn-Preis kostet. Und dann denkst du nämlich auch nicht, okay, dann fahre ich mit dem Auto in die Stadt, weil das Auto habe ich ja. Und das kostet mich ja gefühlt nichts. Ne? Dann fahre ich mit dem in die Stadt und dann trinke ich was, dann fahre ich aber besoffen nach Hause oder ich muss es doch. Einer darf nichts trinken, solche Sachen. Also vielleicht, weil ja Leute schon jetzt so dieses Jahr dann schon wieder mehr auch öffentliche gemieden haben. Und dass es quasi so einen Ausgleich gibt, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, wie du dich fortbewegen kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Parteien, die sich zur Wahl stellen, auch darauf auf dieses Thema eingehen müssen und da Themen vorschlagen müssen und Lösungen zeigen, ja. Dass das auch einen Einfluss haben kann. Also ich fände es wünschenswert und ich vielleicht müssen Leute auch drauf bestehen. Also es wird auch ein Thema bleiben, auf jeden Fall.
Moja, lese ich gerade, hat den Betrieb aktuell eingestellt, bis sich die Covid-Infektionen wieder gesunken haben, weil die Leute nicht gesammelt fahren wollen oder dürfen.
Ja, ja. In Hamburg sind die gefahren, oder?
Ja, ja.
Ja, aber es gibt ja an, also das muss ja, je nachdem, wenn das...
Aber von diesem Dorfauto zum Beispiel, nur ganz kurz, da habe ich eben gehört, da ist eine zum Beispiel, die halt zum Reiten geht oder sowas ab und zu, und die fährt dann vom Bahnhof, wo halt dieses Ding steht, fährt sie dann mit dem Elektroauto dahin, klar, da steht es dann 2 Stunden. Und wie du sagst, es ist natürlich so, dass man solche Dinge auch ausnutzen kann, aber wenn man selber irgendwie Verantwortung hat oder so ein bisschen das spürt und irgendwie, ich meine, du weißt es ja auch beim Carsharing, wenn das Auto aussieht wie Sau, das ist irgendwie nicht schön. Ne? Das macht man vielleicht, sollte man vielleicht nicht zu oft machen. Wir hatten neulich eins, das sah wirklich wüst aus, und das wird ja auch dokumentiert, und vielleicht, wenn man dann selber mal so ein, also wenn man es wüst hinterlässt, ist ja das eine, wenn man selber so eins kriegt, vielleicht wird man dann auch ein bisschen sensibler. Also ja, das fand ich schon frech. Aber,
ja, du wirst halt freundlich darauf hingewiesen, dass das so und, nicht geht.
Ja. Sind wir mal gespannt für 21.
Aber das ist ja jetzt, das hattest du neulich, aber die meiste Zeit funktioniert es ja auch. Ne?
Ja, 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 meistens funktioniert es. Das war, ich glaube, das war vor Weihnachten, da war jetzt knapp, und es waren 9 Sitzer, und da wollte vielleicht jemand, oder wusste es nicht, einen Transporter haben, hat keinen gekriegt und hat so 9 Sitzer genommen. Sitze umgeklappt und sah echt aus wie Sau. Ne? Keine Ahnung, was der da transportiert hat. Es war alles eingestaubt mit Zeug, vielleicht für irgendwie jetzt schnell noch zum Baumarkt. Und wenn es dann keine Autos mehr gibt oder zu geizig, eine Stufe höher zu gehen, wobei das ja beim Carsharing egal ist, also so ein Sprinter kostet ja auch nicht die Welt. Ich weiß es nicht, kann es nicht. Und halt Weihnachtsbäume. Aber
alle Autos mit Nadeln gefüllt.
Ja, wobei, wenn man eben da nicht schlau genug ist, so wie wir das waren und einen Transporter gemietet haben, weil da ist ja egal, dann fegst du ihn raus. Aber in so einem kuscheligen Kombi, da bleiben ja die Nadeln überall in den Sitzen und in den Zwischenräumen. Da darf man halt nicht so doof sein. Aber das lernen die vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn sie
Ich wollte es gerade sagen, also wenn sie überhaupt merken, dass es das geht und dass sie nicht darauf angewiesen sind, ihr das ganze Jahr über ein groß genuges Auto zu haben, mit dem sie auch mal was Großes transportieren können.
Waschmaschine.
Ja, die klassische Waschmaschine. Wird es in der Autobild noch getestet? Passt eine Waschmaschine rein?
Ich weiß es nicht.
Also, na, weil das ist ja eigentlich scheißegal. Ich meine, wer transportiert denn eine Waschmaschine im Auto? Die lasse ich mir liefern.
Natürlich.
Und wenn ich sie los haben will, dann sage ich nur zum Abholen. Oder man kann ja. Und dann weiß ich, okay, dann miete ich mir bei meinem Carsharing-Angebot ein sehr großes Auto. Oder es gibt ja Lastentaxi und alles Mögliche. Also das müssen die Leute wissen. Und was vielleicht, also was da auch noch eine große Rolle spielt, sind die Städte auch, die sowas kommunizieren müssen für die Bürger, dass sie zum Beispiel, also es gab schon so Vorschläge, manche machen das auch, dass quasi, wenn jemand sich neu anmeldet, am Amt, also in der Stadt zuzieht oder umzieht, dass die dann so Pakete bekommen mit den Angeboten, dass das gleich dass die Stadt quasi dafür wirbt und dass du vielleicht auch Vergünstigungen bekommst, damit du weißt, dass es das gibt. Na, dass sie sagen, okay, du kriegst für 40 Euro im Jahr kriegst du einen Parkplatz vor deiner Haustür oder für dein Auto oder du kannst aber auch Carsharing machen zum Beispiel und wir geben dir was dazu. Sowas wäre auch nicht schlecht, ne? Also dass sie das erstmal fördern. Also da können die schon auch noch was machen.
Ja, da bin ich gespannt, wie es mit den Lastenrädern weitergeht. Waschmaschine am Lastenrad. Lass uns mal Schluss machen für heute, weil nämlich wir das nicht alles abarbeiten können.
Oh, wir sind auch schon ziemlich weit. Ähm, Ich wollte nur, können wir noch kurz auf den Sport eingehen und dann haben wir es ja schon.
Sport, 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 Sport. Wo ist der Sport?
Ziemlich weit unten.
Ach so, Olympia.
Ja, also 23. Juli ist geplant.
Ich bin gespannt. Ich sehe ja ein bisschen schwarz, aber ich weiß es nicht.
Die wollen das ja machen und dann theoretisch, also ich weiß nicht, wie es dann ist mit Zuschauern und so. Zuschauer sind, es wirkt ja auch, wenn man es am Fernsehen guckt, was ja für uns der Fall sein wird, weil nach Tokio wird ja niemand fahren. Eher von nicht, uns. Ne? Wirkt es auch irgendwie interessanter, wenn man Zuschauer mitsieht im Stadion. Ne? Aber ich habe mich ja eigentlich dieses Jahr auch schon, also ich hätte mich gefreut, Olympia zu gucken, ne?
Ja.
Am Fernsehen mitzuverfolgen. Und nächstes Jahr, also ja, oder dieses Jahr, ist ja beim Radsport eine neue Sportart. Freestyle BMX ist ja jetzt dabei, ne?
Mhm.
Erstmalig. Und ich meine, BMX-Rennen sind ja auch cool zum Schauen, finde ich.
Ne? Ja, ja.
Boah, vor allem, also bei den letzten Olympischen Spielen, wo waren denn die? Waren die nicht in Brasilien? Waren das die?
Ich denke schon, ja, Rio.
Ja, weiß gar nicht, ob das die letzten waren. Auf jeden Fall, das war eine Hammerstrecke, die auch noch so bunt farblich gestaltet war, rot und grün und mit Riesensprüngen, die über einen Teil der Strecke drüber gingen.
Ja.
Und da dachte ich mir, boah, scheiße, und wenn es sich da hinhaut, das muss doch sau wehtun und so. Also das ist schon Nervenkitzel, ne? Und zum Zuschauen, also schon spannend, also da würde ich mich drauf freuen. Und dann hast du gesehen, dass du Fixed Gear wieder gesehen hast?
Ja, ich habe ja gedacht, das wär tot, ist es aber nicht, es liegt natürlich auch an meinem persönlichen Trauma, da nicht mehr so guck und weil ich doch irgendwie genetisch ein Freiläufer bin.
Aha.
Aber doch, es bewegt sich immer noch, ist eine kleine Gruppe Menschen, die weiterhin Fixgear betreiben. Und das ist auch schön anzusehen zum Teil. Und ich werde es mal weiter beobachten.
Ja, ist wahrscheinlich auch, also wir kennen das ja beide, es ist auch schön zu fahren, ne? Nur du musst halt damit rechnen, dass das eben fest ist, ne?
Ja,
aber ich gucke auch, also ich folge ein paar Leuten auf Instagram auch, die fixed fahren, ne? Also Freestyle Fixed Gear zum Beispiel und so. Und das ist schon cool. Und worauf ich ja schon länger gewartet habe und was jetzt auch in Deutschland, also zumindest in Köln ein bisschen sichtbar wird, wird Bike Life, also Wheelie Bikes.
Ja, ja, das ist auch richtig cool.
Also
und das kann ich wenigstens.
Ja, und das ist ja, ich hab ja da, glaube ich, schon vor Jahren drüber erzählt. Du hast mir irgendwann mal diesen vom D-Blocks einen Film geschickt, glaube ich. Also dieser Ami aus New York, ne?
Ja.
Und in England ist es ja ganz, ganz groß auch. Und das sind einfach, also wenn du die Leute siehst, also die zum Beispiel in England fahren, die haben Baumarkt, oder die haben so groß, so entweder Decathlon oder Baumarkt, Mountainbikes, und mit denen fahren sie Wheelies und die machen dünnes Vorderrad raus und machen so Tricks, so Streifen mit der Hand am Boden, während sie Wheelie machen und so Zeug.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich auch in Köln einmal habe ich eine Gruppe rumfahren sehen, auf den Hinterrädern. Und dann habe ich letztes Wochenende, glaube ich, fuhr jemand mit einem grünen SI, so ein Quad Angle 26er über die Rheinpromenade. Und dann habe ich mal, dann, als ich die gesehen habe, habe ich mal ein bisschen rumgesucht und dann habe ich irgendwie einen Typen gesehen, der heißt, also es gibt eine Gang, das sind die United Riders mit Z. Und dann gibt es den MM Gero, ich glaube, der kommt aus Bonn. Und also die haben auch bei YouTube dokumentieren sie dann ihre Ausfahrten und so. Und das finde ich nicht schlecht. Und was ich noch gesehen habe, und da, also das wäre eigentlich hier, ich habe die habe ich mir schicken lassen. Kennst du die?
Ach so, die will ich auch.
Das ist, brauchst du nicht. Das ist die Zeitschrift, die Downtown, die Zeitschrift Downtown.
Ja, ja.
Ich sag's hiermit, also wir verlosen eine Ausgabe dieser Zeitschrift. Ich habe nämlich zwei geschickt bekommen. Wenn du magst, kann ich dir die auch schicken. Das ist ein E-Bike-Magazin von den Machern vom Enduro, irgendwas, also so Ludwigsburger, die machen das. Ich habe mir ziemlich Leonberg, viel zusammengeschrieben, was mir nicht Leonberg. Gefällt an Leonberg, ja, was mir nicht gefällt an der Zeitschrift und was mir gefällt an der Zeitschrift. Und ich mache es kurz, sucht nach Downtown im Web, also mir gefällt der Titel schon allein gar nicht, ich finde ihn saublöd. Aber die Inhalte sind teilweise sehr gut. Und was mich schon eigentlich abgeschreckt hat, als ich das gelesen habe, und dann habe ich aber doch mich überwinden, die begleiten eine E-Mountainbike-Clique, / Gang, in Stuttgart. Das gibt's. Mhm. Jugendliche, die mit E-Mountainbikes unterwegs sind und die haben auch einen Markenkult. Anscheinend fahren sie alle mit Merida E-Mountainbikes.
Gut, das ist natürlich naheliegend, weil es ja Schwaben sind und Merida ist ja hier gleich.
Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Irgendjemand hat anscheinend mal damit angefangen und einer wollte nicht fotografiert werden, weil er nur ein Hardtail hat. Und er kann schon froh sein, dass er überhaupt dabei sein darf. Also und der ist wirklich, so manchmal sind die Artikel da drin, vor allem das Editorial, ganz so sehr werblich und so fast ein bisschen anbiedernd geschrieben. Ich erwähne es kurz, das Layout gefällt mir auch nicht, ist alles viel zu arg. Deswegen empfehle ich Website. Die meisten Artikel oder fast alle, eigentlich gibt es alle auch auf der Website und da kann man sie prima lesen. iPad nehmen, wenn man eins hat oder sonst irgendwie ein Tablet. Besser als Heft. Besser gegliedert auch. Und okay. Aber was wirklich, also anscheinend ziehen die, also da haben sie eine Gruppe gefunden in Stuttgart und die ziehen mit ihren Rädern durch die Stadt. Und ich meine, dann sagt einer, ich kaufe mir das neue so und so Modell, ne? Kaufen heißt aber in dem Fall, lasse ich mir von meinen Eltern kaufen. Und dann haben sie natürlich auch eine Klamottenauswahl. Also das sind schon, das sind Kinder von gut verdienten Eltern und so, klar, weil sonst kann man sich das so nicht leisten. Andererseits, die hätten früher vielleicht ein Audi Cabrio bekommen.
Ja.
Von ihren Eltern.
Oder wenigstens Mopeds, Mofas.
Ja, Mopeds, Mofas. Oder in dem Fall, also wenn die 18 sind, zack, Golf vor der Tür oder so, ne? Ja, GTI, ja. Je nachdem. Und so sparen die Eltern nicht nur Geld, sondern ja, und das macht und also die wenigsten fahren mit ihren Mountainbikes zum Beispiel in den Mountains rum. Manche machen es doch, aber immerhin, sie ziehen um die Häuser damit und das finde ich eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Fand ich spannend. Und vielleicht gibt es auch eine andere Gang, eben hier die Bike-Lifer, die keinen Motor drin haben und keine Schaltung und so. Ne? Also es gibt Kultur mit Fahrrädern und das muss ich dem Magazin, also dieser Artikel da, der läuft auch unter der Rubrik Feuilleton. Von daher etwas, was wir absolut gutheißen müssen. Ne? Wir sind ja das Fahrradfeuilleton. In diesem Sinne, warte mal, dann spielen die am Ende ja immer auch wieder Musik, ne?
Stimmt, da merkt man dann, Mensch.
Und wenn dann die
Time Musik flies when you enjoy yourself.
Ja, und wenn
schon wieder vorbei.
Wenn dann am Ende die Musik angeht, ja, dann weiß man, und dann verabschieden die sich meistens, ne?
Ich meine, das schon machen
immer, die verabschieden sich immer. Ja, weil es ist ja unhöflich, wenn man sich nicht verabschiedet, ne? Selbst wenn jetzt keine Zeit mehr wäre, also dafür muss Zeit sein. Also es geht ja nicht, du gehst jetzt auch nicht, wenn du jetzt mit Freunden unterwegs bist, da haust du ja auch nicht einfach ab. Ne? Sagst ja Bescheid, wenn du gehst. Ne?
Ja, und dann ist auch so, damit man auch weiß, beim nächsten Mal, wo man wieder einschaltet.
Ja.
Dann sagt der eine, also wird das Fahrradio auch nochmal erwähnt, weißt schon, diese Sendung, wie sie heißen.
Ach so, ja. Das wird ja im Radio wird das ja exzessiv gemacht, so alle 5 Minuten. Nur du hörst, sie hören, ihr hört, je nachdem, wo man gerade ist. Hier ist Radio so und so und wieder. Die machen das ja, damit du zu jeder Zeitpunkt, wenn du immer irgendwann reinkommst, damit du weißt, wo du gerade bist eigentlich, ne? Und so.
Aber die machen das auch das, so ein bisschen.
Ja, aber also während der Sendung machen die das nicht, ne? Ist ja unnötig, weil die Leute. Die sind ja dann erstmal da. Aber am Schluss ist ja auch nett, ne, wenn man so, oder? Wenn man so ein bisschen rausbegleitet wird und dann weiß man, jetzt ist gleich Schluss. Jetzt ist geschafft oder oh Mist und so. Und dann sagen die ja auch, dass sie wiederkommen, oder? Manchmal.
Ja, klar.
Ja. Also das hört sich dann zum Beispiel so an, ja, das war Fahrradio für heute und wir sind, wenn alles gut geht, also wir halten uns ja jetzt an unseren Zeitplan, in einem Monat sind wir wieder da, ne? Sagt dann der Hans zum Beispiel, also der eine von denen.
Der sagt, was sagt er dann?
Der sagt,
ich war Hans.
Oder? Ja, ich bin Hans, sagt der dann.
Und ich Thomas.
Ja.
Genau.
Das sagt dann der andere,
ich Thomas.
Und dann sagen sie Tschüss oder sowas, ne?
Ja, genau, Tschüss mit Ö oder so, ne?
Genau.
Also, wenn sie zu viel Känguru-Chroniken angeguckt haben.
Ja.
Oder so.
Ja, genau. Tschüss.
So machen die das.
Tschüss.
Gut, ich stoppe meine Audioaufnahme.
Ja.